Kurzer Hinweis vorweg. Stunde 42 und ein paar zerquetschte, so lang geht die aktuelle Folge. Das ist ja fast ein Hörbuch, Junge. Deswegen, wir hatten so tiefgründige, gute, lange Gespräche mit unserem Gast Amara Condé. Wenn ihr aber nur für ihn da seid und mehr an seiner Geschichte und seinem Werdegang interessiert seid als Recap vom Bundesligaspieltag und auch von seinem Spieltag, dann skippt gerne vor bis auf Minute 47, da starten wir mit ihm rein in unsere neue Rubrik. Aber er ist natürlich auch von Anfang an dabei und wir freuen uns, wenn ihr von Anfang bis Ende mithört. Lange, aber es lohnt sich. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ihr Rabauken. Wir sind Schalker. Asoziale Schalker. Flutlichtgefühle Folge 7. Herzlich willkommen, Jesko. Und mit einem Special Guest heute dabei. Herzlich willkommen, Amara Condé.
Hi, Jungs. Vielen Dank, dass ich da sein kann.
Dröhnt der Kopf noch von der Arena oder geht's?
Oh, ich muss sagen, nee. Ich liebe es immer, in Schalke zu spielen, weil es ist einfach ja, unglaubliches Stadion, unglaubliche Energie, unglaubliche Fans. Man hat ja durch die Jugend schon viel Erfahrung da ein bisschen mitgesammelt. Dann die letzten paar Jahre durfte man dann zweimal spielen. Es ist ein Wahnsinn für jeden Fußballer eigentlich ein Genuss. Deswegen, ja, nur schade, dass 4 Punkte nicht gereicht hat.
Ich habe einmal auf dem Rasen gestanden, als Richtung Stimmung war. Das war nicht beim Fußball, sondern beim Football. Rheinfeier hat mal da gespielt, ein paar Jahre. Und da war tatsächlich auch richtig Stimmung. Ich fand das hochgradig beeindruckend, da unten zu stehen und dann wirklich mal diese Beschallung. Ne? Wenn man nur auf der Tribüne sitzt, kriegt man ja eigentlich immer nur Beschallung von einer Seite. Aber wenn du unten stehst, kriegst du das ja wirklich von allen Seiten, ballert das auf dich ein. Ist das in so einer halben Halle, es ist ja eigentlich mehr oder weniger eine Turnhalle, eine große, ist das was anderes, als wenn man auch in einem großen Stadion ist?
Definitiv, würde ich schon sagen. Ja, dort, also bei Schalke im Stadion, wie gesagt, du hast ja gefühlt, die ganze Lautstärke sammelt sich so, die ist richtig geballt, die geht nicht nach außen, links, rechts, ja, weg. Wenn du auf dem Platz stehst, hast du manchmal das Gefühl, der Boden bebt, das ist schon sehr beeindruckend auf jeden Fall.
Ich kann mich noch erinnern, als die Arena gebaut wurde, letzte Anekdote, da haben sie tatsächlich dann auch so Tests gemacht, also mit so Dezibelmessern, wie laut ist das in der Arena, und haben dann festgestellt, dass es ungefähr, wenn sie richtig loslegen, so laut ist wie ein startender Düsenjet. Also das ist schon, da klingelt dann die Smartwatch und sagt, laute Umgebung, mach dir mal was in die Ohren. Ja.
Um da nochmal drauf zurückzukommen, weil wir
Sebastian, jetzt sag doch mal was.
Mit Schalke eingestiegen sind. Amara, du spielst für den SV Elversberg aktuell. Aus der Jugend von Bayer Leverkusen rüber zum VfL Wolfsburg. Dort den Sprung in den Profikader geschafft. Ich meine 2016, wenn ich mich nicht irre. Dann ausgeliehen an Holstein Kiel, zurück nach Wolfsburg, meistens in der Regionalliga. Gespielt von dort zu Rot-Weiß Essen, da kommen wir gleich auch noch zu, wir standen uns gegenüber tatsächlich, von Rot-Weiß Essen zum FC Magdeburg, über Magdeburg mit dem Drittliga-Aufstieg, beziehungsweise von der dritten in die zweite Liga, dann danach zum SC Heerenveen in der Eredivisie, ein Jahr in Niederlands gespielt und dann zurück nach Deutschland in die zweite Liga zum SV Elversberg, da sind wir jetzt und deswegen der Einstieg von Jesko, Schalke am Wochenende, Schalke-Elversberg, glorreiches 1:0 mit einem Wahnsinnsspiel. Wie war es denn? Also danke nochmal, ich durfte es dann am Ende doch noch live erleben. Tor fiel in der 4. Minute, meinen Platz eingenommen habe ich in der 6. Dementsprechend
habe ich noch keinen Parkplatz bekommen, oder?
Doch, Parkplatz schlau gemacht, dabei Roller geparkt, ne, gar nicht erst auf den Veltins Arena Parkplatz draufgefahren. Aber von Köln nach Gelsenkirchen, das ist ja bodenlos. Das ist
Hammer. Also, das ist hart. Kreuz-Kaiserberg, für die, die sich nicht auskennen im Ruhrgebiet, glaube ich, Kreuz-Kaiserberg ist gesperrt. Ist das richtig?
Ja, genau. Also ich musste über die 52 nach Essen. Ich bin komplett durch Essen gefahren.
Ja.
Und dann hintenrum über Horst nach Gelsenkirchen und so. Also
Horst ist ein Stadtteil. Ja, kein
Nee, ich bin auch über den Horst
gefahren. Kein Freund, Sebastian, ja. Ja, das ist, im Ruhrgebiet ist es halt so, wenn du eine Autobahn oder irgendeinen Knotenpunkt sperrst, dann geht halt nichts mehr. Ne? Und das merkst du dann gerade bei so Fußballspielen, ist das halt brutal. Vor allem, da merkst du auch mal, wie viele Leute von auswärts dann nach Schalke fahren und aus welchen Richtungen die alles kommen und so. Das ist schon Wahnsinn.
Ja. Aber ja, trotzdem ein glorreiches 0-0 durfte ich dann sehen, weil das Tor fiel ja, nachdem ich meinen Sitzplatz, bevor ich meinen Sitzplatz eingenommen habe. Wie hast du es wahrgenommen, Amara? Was sagst du zum Spiel?
Boah, ich würde sagen, eigentlich war es so ein klassisches, 0-0-Spiel, würde ich fast eher sagen. Ja, ich glaube, da hat eine Art von Fußballspielen auf die andere getroffen. Ich glaube, wir wussten ganz genau, treffen auf die beste Defensive der Liga, mit einer Wahnsinnsintensität und auch Zweikampfführung, plus natürlich auch dem 12. Mann bei sich zu Hause. Wir kamen aus einer schwierigen englischen Woche, auch jetzt zum Topspiel und ja, wollen eigentlich immer Fußball spielen, was natürlich auch dem Gegner irgendwo mal Möglichkeiten gibt. Gerade Schalke ist brutal standardstark. Sind wir eigentlich auch offensiv, nur die letzten Wochen dann defensiv nicht so gewesen. Und das war eigentlich das, wo wir wussten, da wird Schalke uns wehtun wollen. Und du kannst dann halt in einem Topspiel so halt die ersten Minuten nicht so verschlafen. Aus einem eigentlich quasi einer ungefährlichen Situation, wo du den Standard schon klärst, dann noch den Gegner so frei vors Tor zu lassen, da wirst du gegen Schalke bestraft. Da sind sie, glaube ich, mit die effektivste Mannschaft, kaltschnäuzig, reif, finde ich auch, was sie die Saison überspielen. Selbst wenn es nicht immer schön aussieht, nach meinem Empfinden nach, ist es halt einfach brutal effektiv. Und deswegen stehen sie halt auch verdienterweise dort, wo sie sind. Und wir halt dahinter mit ein paar Punkten jetzt. Ich glaube, wir hatten sehr viele gute Ansätze, gerade erste Halbzeit, wo wir es dann aber einfach wirklich viel zu schludrig ausspielen, wo du halt einfach zweimal klar durch bist, dann muss der Ball mit einem Kontakt einfach direkt rübergespielt werden, dann hast du da 1000-prozentige Chancen und das haben wir halt dann einfach zu fahrlässig ausgespielt, weil gegen Schalke, denke ich, kriegst du keine, gerade so wie sie spielen, 1000-prozentige Chance, wo du ganz alleine frei aufs Tor zu läufst. Nein, du musst da die Lücken, die du dann dir rausspielst, mit einer Geschwindigkeit nutzen, wo sie einfach nicht mehr zugelaufen bekommen. Und das war, die Möglichkeiten waren da. Die haben es dann einfach nicht gut genug gemacht. Schalke daher umso besser. Und ja, uns sind dann zum Ende hin nicht mehr wirklich viele Lösungen eingefallen. Ich glaube, wir hatten nochmal zweite Halbzeit eine Riesenchance. Wo Younes Abdul-Talib den leider rüberschießt. Das war dann auch mal wieder ein Beispiel. In der zweiten Halbzeit, glaube ich, auch das Einzige, wo wir es mal schneller spielen und dann zum Tor kommen. Davon war aber leider im Spiel ein bisschen zu wenig. Der Wille war da, aber die Umsetzung war nicht die beste. Und ich glaube, da haben wir aber noch viel zu lernen, haben eine sehr junge Mannschaft. Und ich denke...
Ihr habt ja sogar noch getroffen, aber abseits.
Ja, leider, ja. Genau.
Das war wirklich das war ein sehr gut rausgespieltes Tor, fand ich. Aber auch klar abseits gewesen.
Aber das ein Ding, muss ich sagen, hat aber der Schiri liegen lassen. Dadurch habe ich mich echt gewundert, auch in der Schlussphase. Das war ein klares Foul, ich glaube, von Katic, wo der Schiri Schwalbe gepfiffen hat. Das war das war nicht im Strafraum, deswegen wurde es auch nicht gecheckt. Ne? Es war neben dem Strafraum. Aber da habe ich auch gedacht, der hat ihm doch von hinten das Beinchen weggehauen. Das war genauso.
Komplett.
Aber wir wollen jetzt nicht über die Schiedsrichter sprechen, glaube ich, oder richtig. Schiedsrichter schimpfen. Könnten wir eine Sonderfolge machen an diesem Wochenende, weil ich fand wirklich viele Schiedsrichterleistungen unterirdisch. Sollen wir doch anfangen? Nee, sollen wir ganz kurz über Schiedsrichter sprechen?
Du hast es super gut formuliert. Ich glaube, wenn wir das machen, dann könnte die wirklich, glaube ich, eine eigene Folge machen, weil ich glaube, das Thema ist gerade wirklich sehr heiß diskutiert, weil man ja wirklich sieht.
Die trauen sich aber nicht mehr, ne? Also komm, jetzt ganz kurz meine These dazu. Aber
dann lass uns direkt auch damit zur Bundesliga springen, dann können wir da, da wirst du zwei, drei Szenen haben, ich weiß direkt, was du im Kopf hast, fang damit an. Hast du also, Bundesliga geguckt, Amara?
Na, ich sag dir ganz offen und ehrlich, ich konnte an dem Wochenende kein Fußball gucken, weil
Ja,
ich
okay.
sonst meinen Verstand verloren hätte. Weil man so.
Kannst du
Ja.
nach Siegen besser, guckst du nach Siegen gerne Fußball und nach Niederlagen nicht gerne Fußball? Oder ist das Ergebnis unabhängig?
Also ich würde schon sagen, dass ich grundsätzlich, wenn ich selber gespielt habe, eher dann auch mal Pause haben möchte vom Fußball, eigentlich unabhängig vom Ergebnis. Natürlich, wenn du einen Sieg holst, geht es nochmal einfacher. Es gibt ja manche Spiele, die dann wirklich so wahnsinnig interessant sind, wo du die natürlich verfolgen möchtest. Aber bei mir, wenn ich schon immer meine Dose Fußball hatte, will ich wenigstens nach dem Spiel mal kurz runterfahren. Für die ersten paar Stunden, weil danach ist ja immer direkt Fußball. Und ja. Aber nach einer Niederlage ist bei mir eigentlich immer, boah,
Das finde ich ja.
gerade Fußball erstmal zur Seite. Da muss ich einfach runterkommen, Familie sprechen und das war's.
Das finde ich ja total geil, ne? Ich könnte, also ich bin auch jemand, ich kann nicht verlieren, gar nicht. Ich habe auch meine Tochter noch nie gewinnen lassen in irgendetwas. Also die hat gelernt zu verlieren. Und das denke ich auch immer so. Ich denke mal, wenn ich dann wirklich auf so einem Niveau, auf so einem Wettkampfniveau wäre, wie wäre ich dann? Und ich glaube auch, ich könnte auch danach keine Interviews geben. Also wenn da so ein Typ wie ich
Nee.
am Ziel stehen würde und ich hätte verloren, boah, ich müsste mich richtig zusammenreißen. Ich müsste mich
Dann kriegst du
richtig
da zwei, drei
zusammenreißen.
blöde Fragen, ne? Weiß ich nicht, ob da
Ja,
nicht schon das eine oder andere Mikro aus der Hand geflogen wäre.
aber da müsste ich echt
das gehört
meinen,
dazu leider, ne?
da müsste ich echt jedes Mal meinen inneren Buddha channeln, um wirklich da Ruhe zu bewahren. Deswegen, ich bewundere da auch manche von euch, die dann da auch manchmal ruhig, manchmal nicht so ruhig, was ich ja dann auch gut finde. Ich mag ja Emotionen im Sport total. Ich finde, es ist ohne ist es nichts.
Richtig.
Bewundere euch da total. Komm, ganz kurz zu den
Awesome.
Schiedsrichtern. Ich will jetzt gar nicht einzelne Szenen ansprechen, aber ich merke und ich weiß auch, dass die halt echt verunsichert sind. Ne, die haben jetzt so viel auf die Schnauze gekriegt in den letzten Wochen für viele Entscheidungen. Und meine Meinung, und das ist meine Meinung schon seit Jahren zum VAR, entweder ich bin total konsequent und sage, pass auf, der Schiedsrichter auf dem Feld bekommt im Prinzip die ganze Zeit Informationen aus Köln und die entscheiden, was gepfiffen wird, zu 90%. Oder der Schiedsrichter entscheidet.
Sehe ich
Ja,
genau.
und ich würde tatsächlich auch in so ein Challenge-Ding gehen, dass der VAR nur eingreift, wenn ein Trainer eine Challenge abgibt und sagt, so, die Entscheidung möchte ich challengen, die möchte ich, dass die überprüft wird.
Und ich gehe noch einen weiter. Jetzt steige ich aber doch mit einer konkreten Situation ein. Gladbach-Köln, Handelfmeter. Ich weiß, ich habe das. Du hast es gesehen, Jasko? Nee, du hast es auch
Ja,
noch
ich
nicht
hab's
gesehen. Du
gesehen.
hast
Ja,
ja.
klar.
Was ist
Ja, ich
separat
habe es im
nochmal kurz
Nachhinein
angucken.
gesehen.
Kannst du
Ja,
sonst
absolut.
separat auf dem iPad nochmal angucken.
Ja. All gut. Also, der kommt an die Hand. Das ist keine Frage. Es ist aus meiner Sicht keine unnatürliche Bewegung. Das ist ein Reflex. Du verhinderst keine klare Torschance damit. Du hättest daraus keine Torschance kreieren können. Der nächste Gladbacher war 2 Meter entfernt und der springt dem halt an die Hand. Ist ein Handspiel? Okay, wenn du das nach Regelwerk auslegst, dann ist das ein Handspiel. Warum? Es gibt einen sehr bekannten Podcaster, in einem Parallel-Podcast, der mit Fußball zu tun hat, der hat mal reingeworfen, warum machst du nicht die klare Situation und Entscheidung indirekter Freistoß, gelbe Karte für den Spieler, der Hand genommen hat?
Wenn es im
Damit du so
Strafraum
mit,
ist. Oder was meinst du?
Wenn
Wenn
es
es
im
im
Strafraum
Mittelding,
ist. Ja.
damit dein Mittelding hast, damit
Ja.
solche Entscheidungen nicht zu hart bestraft werden.
Genau, du hast nicht diese heftige Entscheidung, wo du vor eine klare Torschance gestellt bist mit einem Elfmeter, die ja in 90% der Fällen drin sind. Du bestrafst den Spieler trotzdem irgendwo, du hast eine gelbe Karte und du kreierst trotzdem eine Torschance für die Mannschaft, die im Angriff war. Indirekter Freistoß im 16er. Also das würde, da könntest du so viele Handspielproblematiken mit lösen.
Oder du machst dir wieder neue auf, weil dann diskutiert wird, war es denn jetzt so eine Situation oder war es so eine Situation?
Das,
Ne?
also,
Also.
sorry, aber da sind wir alle, jeder von uns kann klar unterscheiden, was ein absichtliches Handspiel ist und was kein absichtliches Handspiel ist. Das kann mir
Ja,
keiner sagen.
absichtlich ja. Ja, klar. Es geht ja um strafbares Handspiel, nicht um absichtliches
Ja, aber
Handspiel.
dann, nee, dann
Ne?
strafbar ist dann für mich absichtlich.
Ja,
Luis
ich finde es auch,
Suarez bei
ich
der
finde es,
WM
ich.
2010.
Ja.
Das ist strafbar.
Oder Cucurella bei der EM. Das ist auch.
Ja, das ist objektiv, ne? Der kriegt, wo soll der hin mit seiner Hand? Also jetzt kriege ich Shaming von ganz Deutschland wahrscheinlich. Laut Regelwerk ist es ein Elfmeter und der
Ja, gut,
verhindert
aber
damit
wenn
sogar
du,
eine Torchance, ja.
ja, aber wenn du dich so in den, jetzt kann ich das nicht zeigen, aber wenn du dich so in den Weg stellst, dann gehe ich ja bewusst das Risiko ein, den Ball dagegen zu bekommen, weil ich ja meine Körperfläche klar vergrößere. Also
Weiß ich nicht.
das, ich finde es aber auch, ey, aber auch ChatGPT wird sich aufhängen, wenn du ihn fragst, was ist denn jetzt Handspiel? Ja, da wird er sagen,
Ja.
kann ich hier nicht beantworten, lass mich in Ruhe. Also das finde ich, ich finde diese, ich finde Handspiel ist auch für Kommentatoren übrigens, ich kann das ja auch mal aus der Kommentatorensicht sagen, das ist Hölle. Ne? Du, von dir wird ja immer wirklich die absolute Kompetenz erwartet und dann wird da Handspiel gepfiffen und du siehst halt auch bei den Kollegen teilweise Fragezeichen über den Kopf. Die formulieren das ja auch teilweise, was ich völlig richtig finde und sagen, Leute, es tut mir leid, aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, warum das Handspiel ist oder warum das kein Handspiel ist. Ne? Das ist wirklich schwierig. Aber
Kann ich euch nur zustimmen, ist bei uns in der Mannschaft oder mit Jungs, mit denen ich spreche, die auch spielen, tatsächlich nicht anders. Ich finde auch, es ist ganz, ganz schwierig, weil es gibt strafbares Handspiel, da gibt es irgendwie absichtliches Handspiel. Ich sage auch immer, selbst wenn du das sagst, Santi, es ist irgendwie nicht beides das Gleiche. Das ist so vermischt und so, da ist gar keine Linie mehr zu finden. Deswegen finde ich prinzipiell die Idee auch, die du da hattest oder die der Kollege von dem anderen Podcast hatte,
Tommy
an sich
Schmidt.
gar nicht dumm, weil es ja immer die Problematik gibt. Ja, ist es jetzt ein Handspiel, das wirklich zu einer Torchance geführt hätte oder halt nicht? Weil ich finde, dass das irgendwie noch einen kleinen Parameter gibt, womit man das etwas differenzieren könnte. Weil, jetzt mal ganz offen und ehrlich, wir alle haben Fußball gespielt. Das geht so schnell. Du brauchst deine Hände, um deinen Körper zu balancieren. Das machst du ja nicht, weil du jetzt sagst, ah, ich will jetzt mal meine Hand jetzt ausstrecken, um den Ball zu verteidigen, sondern du machst einen Schritt, um zu blocken. Du hast nicht immer deine Hände so vor dir, sondern vielleicht auch mal so in der Bewegung, weil du vielleicht gerade aus der Balance kommst. Ja, und dann schießt er den mit 100 km/h aus 2 Metern an die Hand. Da kann kein Mensch der Welt drauf reagieren. Vielleicht.
Geht auch nicht.
Und ja, dann ist die Frage, wäre der Ball aufs Tor gekommen, wäre der Ball nicht aufs Tor gekommen, wäre der Ball zur Flanke gekommen, wäre der nicht zur Flanke gekommen. Ich finde es auch extremst schwierig. Und ja, ich habe die Aktion jetzt mit Köln nicht gesehen. Aber ich finde auch zum Beispiel jetzt die Situation mit Tuturella. Das ist so ein Idealbeispiel, weil ich finde, ich kann beide Seiten komplett verstehen. Die eine Seite war, der Ball wäre brutal gefährlich aufs Tor gekommen. Die andere Seite ist, der Ball kam mit so einer Geschwindigkeit, aus so einer kurzen Distanz, da gibt es keine Möglichkeit, dass er irgendwie drauf reagieren kann. Und ich würde ihm auch jedes Mal meine Hand für ins Feuer legen, hat es nicht mit Absicht gemacht.
Ja, er hat auch
Ja,
nicht
aber
meins. Hat
dann
auch
hast du jetzt
meins. Ja.
die beiden Seiten, die da, weil so viel wirklich auf dem Spiel steht, die
Ja.
sagen, ja, das Regelwerk ist aber so. Der andere sagt aber so, er macht es ja nicht mit Absicht. Ja, man braucht aber eine Lösung dafür, weil es kann nicht
Ja.
so weitergehen. Ich sage, das wird immer nur weiter die nächsten Jahre weiter ausarten. Man merkt es ja jetzt auch, das wird ja nicht ruhiger, sondern nur schlimmer.
Du
Deswegen,
brauchst
ja,
halt eine
finde ich
klare Linie, ne? Und die
richtig.
Linie war eigentlich die, dass, um jetzt nochmal zu Kukureya zu kommen, war eigentlich klar, das ist Handspiel. Ne? Das war
Das
die
geht laut
Linie. Ob wir
Regelwerk,
das
ja.
gut finden, ob wir das gut finden oder nicht, sei mal dahingestellt.
Richtig.
In dem Fall kam die Aufregung ja dadurch, dass die Linie klar war, so etwas ist aktuell Handspiel. Ne? Und
Richtig.
das, da, dadurch kam ja dann auch die berechtigte Aufregung.
Ja, jetzt
sehe
werden
ich
wir hier
genauso.
zum Wut-Podcast.
Nein, nein, Gott bewahre. Und ich möchte auch die Schiris absolut in Schutz nehmen. Ne? Also
Nee,
die
ich nicht.
sind so verunsichert. Du merkst halt auch gerade bei diesen Abseitsentscheidungen, das ist ja grotesk, wenn die teilweise 25 Sekunden weiterspielen lassen und dann abseits winken, weil sie es halt müssen. Ja, das
Ja.
ist die Vorgabe. Sie müssen es so machen. Sie sollen es so machen. Selbst wenn er 2 Meter im Abseits steht. Ne? Ich
Das war
wette.
ja hier erste Halbzeit bei euch, Amara.
Ja,
Ich
Mann.
glaube, 12., 13. Minute oder so, auch Konter über die rechte Seite irgendwie. Und ihr spielt das zu Ende, da ist nichts draus entstanden, aber trotzdem hebt er dann die Fahne. Das waren locker 20 Sekunden, die da vergangen sind. Ne? Also das fand ich schon heavy. Ja.
Du hast ja auch dieses Verletzungsrisiko, ne? Wenn du damit dann eine volle Aktion in den Strafraum gehst, du provozierst ja dann im Prinzip immer noch ein Verletzungsrisiko, was du halt damit einfach ausschließen könntest, wenn du früher reagieren würdest. Aber trotzdem ist Abseits halt eine faktische Entscheidung. Ne? Das ist halt
Ja.
so. Und da kann Herr Baumgart auch noch so viel anderen vorwerfen, ob sie Lack gesoffen hätten, ob es 5 Millimeter oder 5 Meter sind. Ja, Abseits ist halt Abseits. Und wenn du die technische Möglichkeit hast, zu sagen, wir können das überprüfen. Ich bin mir halt immer, also ich finde halt die Koordination zwischen dem Moment der Ballabgabe und dem Moment, ob man das dann wirklich auf 5 Millimeter überprüfen kann, kann ich nicht beurteilen, bin ich ganz ehrlich. Sie sind ja so selbstbewusst und sagen, wir können das und dann müssen sie es halt auch machen, ne? Das ist halt faktisch, aber beim Handspiel.
Ja, komm.
Gott, oh Gott.
Gomez, Gomez,
Komm.
Jod. Was haben wir
Ja.
denn noch gehabt am Bundesligaspieltag? Jetzt pick dir gerne mal ein Spiel raus. Oder Amara, pick du dir ein Spiel raus und wir sprechen da kurz drüber.
Einfach grundsätzlich unabhängig jetzt von Handspielen und so.
Ja,
Ja,
einfach Bundesligaspieltag, der
Handspiel
vergangene
lassen wir jetzt,
Spieltag.
genau.
Genau.
Geht es jetzt um den Bezug Fehlentscheidungen oder?
Nee,
Nee,
nee.
wir wollen
Wir
einfach nur den
jetzt, wir
Spieltag
haben
besprechen.
das Schiri-Thema
Ah.
beerdigen wir jetzt sozusagen.
Ja. Also
Okay.
wir haben Bremen-Wolfsburg, wir haben Hoffenheim-Leipzig, Leverkusen-Heidenheim, HSV Dortmund, Union gegen Bayern, Gladbach-Köln, Freiburg-Pauli, Stuttgart-Augsburg und das Ergebnis sehe ich jetzt erst, ich habe es nicht verfolgt, gestern Abend Frankfurt-Mainz.
Wie war Frank und Mainz gespielt?
Ihr seid ja vorbereitet, ey.
1-0. Ja, komm, ey, das war gestern Abend um 19:30 Uhr.
Ja.
Das
Oh.
tun wir nicht mehr an,
Willst du
ey.
an?
Welches Spiel würde ich denn gerne aufgreifen? Ich sag dir ganz offen, ehrlich, ich habe gestern auch kein Fußball geschaut.
Ja.
Also die letzten Tage jetzt. Habe
Aber
ich nicht.
lass uns einmal einfach nur Union Bayern nehmen, weil das ist dann
Ja, hätte
schon
ich nämlich auch gesagt.
beeindruckend, dass Union die erste Mannschaft in dieser Saison ist, die den Bayern zumindest Punkte abnimmt und die Bayern wirklich ganz, ganz knapp vor einer Niederlage standen.
Ich genauso.
Das ist schon gut, aber das war natürlich, du hast es gesehen, Sebastian? Ah, nee, du warst noch im Stadion, ne?
Nee, nee,
Oder?
ich bin,
Nee? Ach
ich
so.
habe sofort meine Sachen, 7 Sachen gepackt. Ja, ich habe
Ja.
die ersten Minuten nicht gesehen von der ersten
Okay.
Halbzeit, aber irgendwann
Ja.
eingestiegen und ich bin froh, dass das Ergebnis noch so gekommen ist. Amara, ich habe letzte Woche hier gesagt, ich gehe in die Wette ein, Bayern geht ungeschlagen durch die Saison. Da stand ich fast mit meinem Talent.
So, Sebastian, dann analysier uns mal, was macht Union besser als Paris Saint-Germain?
Andere, komplett andere Spielweise. Ich glaube, Union Berlin, gerade auch mit dem Trainer, die fokussieren sich komplett darauf, auf das, was die können und versuchen nichts darüber zu spielen. Ich glaube, Bayern fällt es schwer, wenn du, das haben wir ja letzte Woche besprochen, ne? Die kommen aktuell mit sehr viel Präsenz, sehr Brust raus. Die, wie wir sagen würden, die kommen mit Aura. Und diese Aura ist erdrückend und ich hatte das Gefühl, dass Union Berlin sich nicht davon hat beeindrucken lassen, weil die in den ersten Minuten ja schon unfassbaren Druck ausgeübt haben. Dann auch das Tor schon gefallen ist mit dieser haarscharfen Abseitsstellung. Da kann man dann auch noch drüber diskutieren. Die haben sich dem einfach nicht gebeugt, dieser Aura, und haben tatsächlich ein bisschen mitgespielt. Und in dem, was sie können, das haben die umgesetzt. Und da hat Bayern dann, glaube ich, Probleme mit, wenn die auch nicht das gewohnte Spiel wie aus den letzten Wochen irgendwie miterleben. Und so geht's dann, ne? Also Union geht 1-0 in Führung. Da dachte ich noch sehr, okay, Welt ist nicht angebrannt, ne? Und dann kommt dieses, also ich weiß nicht, ob ihr, hast du das gesehen, Amara? Wenn nicht, dann schaust dir bitte im Nachgang nochmal
Tor
an.
von Luis Diaz, ja,
Das
das musst du dir mal
ist
anschauen.
echt. Tor, ja, doch, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen.
Für
Das
mich jetzt
war wild,
schon,
ja.
also ich wüsste nicht, was da noch für ein Tor diese Saison kommen soll in der Bundesliga, was das toppt. Das ist wirklich crazy. Und ja,
Also
Union
für alle, die es nicht
verteidigt.
gesehen haben, ne, er grätscht sich an der Grundlinie im Prinzip den Ball, geht dann in den
Ja.
Strafraum oder es ist noch sogar schon im Strafraum, geht dann noch ein paar Schritte und schießt den dann aus einem unmöglichen Winkel aufs Tor. Wirklich ist, der Winkel war so spitz und er knallt den dann auch oben rein. Also nicht irgendwie durch die Beine oder
Über den
abgefälscht,
Renault
nee, der
drüber.
knallt den über Renault ins Tor. Absoluter Wahnsinn. Eine Torwahrscheinlichkeit von 0,03% im Übrigen. Also das war wirklich ein Wahnsinnstor. Ja.
Ja, genau. Und dann, also man hat es, glaube ich, in den Statistiken ganz gut gesehen. Union Berlin hatte am Ende die gleiche Anzahl an Schüssen wie der FC Bayern und sogar einen Torschuss mehr am Ende des Tages, trotz minderen Ballbesitz. Ne? Ich glaube, das war irgendwie 33 zu dann 67, auch deutlich weniger gespielte Pässe. Aber gerade auch in so Kontersituationen, die haben das einfach sehr gut gemacht am Ende. Gehen dann wieder in Führung, Kurz vor Schluss, in der 83., wo du dir denkst, das ist ja bei der Durchschnittsmannschaft in der Bundesliga der K.O.-Stoß wahrscheinlich. Nur halt nicht beim FC Bayern.
Und das ist halt dann
nicht
auch
beim
Mir Samir,
Titan.
Ne? Ja, das ist dann
Ja.
halt auch Mir Samir, ne? Das ist wirklich so. Das ist diese Überzeugung einer Mannschaft, eines ganzen Vereins, tief verwurzelt. Wir können auch in der letzten Sekunde noch den Ausgleich schießen.
Ja.
Und das ist einfach so, das ist einfach internalisiert, ne? Das ist Psychologie. Das hat auch dann irgendwann nichts mehr mit Klasse zu tun. Natürlich hat das auch was mit Klasse zu tun. Aber das ist ja generationsübergreifend bei den Bayern. Das ist mal so ab und zu ins Wanken gekommen. Aber das ist genau so etwas, was anderen Vereinen, auch Spitzenvereinen in der Bundesliga, einfach fehlt. Ne? Diese gewachsene Überzeugung, wir sind besser als ihr. Und wir werden euch das, wenn es sein muss, in der allerletzten Sekunde dieses Spiels zeigen. Ne? Die einen schaffen es halt da, den Ausgleich zu schießen, und die anderen schaffen es dann halt in der letzten Sekunde, den Ausgleich zu bekommen. Und das ist der Unterschied.
Und du sagst am Ende des Tages wieder Danke, weil Leipzig verliert und Dortmund in einer 90 plus 8 war das?
Plus 6, glaube ich. Oder
plus 6.
Ja, auf jeden Fall weiter in der Nachspielzeit. Ja.
Auch noch das 1-1 kassiert.
Das ist Wahnsinn. Und
dann schreitest du weiter voran.
Ja, selbst
so
mit
ist
einem
das.
Punkt.
Am Ende Qualität bei Bayern, also es ist für mich... Ja, die letzten Jahre ist ja immer schon so, alle regen sich immer über Bayern auf und ja, die kaufen die besten Spieler hier und da. Ich finde, es ist immer sehr einfach zu sagen. Ich finde eher das Beeindruckendste bei Bayern ist nicht die Qualität der Spieler, sondern die Mentalität.
Ja.
Es ist, also kannst du, glaube ich, jeden Fußballer fragen, es ist Wahnsinn. Von oben nach unten zu spielen ist immer schwieriger als andersherum. Und jede Woche aufs Neue den Druck standzuhalten, ich muss gewinnen, eigentlich mit diesem Gewissen, und so abzuliefern, selbst wenn sie nicht top spielen, dass sie die Spiele trotzdem für sich entscheiden, weil sie die Reife dazu haben, die Klarheit im Kopf dafür haben. Es ist einfach am Ende Qualität. Aber hier,
ja.
Fußball spielen können sie alle. Aber was die von der Mentalität her, die da aufgebaut haben, das ist der absolute Wahnsinn. Deswegen erdrücken die dich halt auch einfach irgendwann. Jeder dort ist so klar, jeder verlangt so viel von dem anderen und dementsprechend kommen dann genau, wie du es eben super beschrieben hast, finde ich, Jesko, dann halt auch so eine Spiele zustande, wo du dann am Ende die Spiele noch drehst oder doch nochmal ein Tor machst. Das sind halt wirklich keine Zufälle. Du siehst auch, mit welcher Ruhe die das machen, weil da so eine Klarheit drin ist, weil das so internalisiert ist und das ist halt einfach das, was Dortmund halt, finde ich, fehlt. Dortmund hat auch eine Wahnsinnsqualität. Aber diese Mentalität, diese letzten Prozent, die letzten 5 bis 10% vielleicht, die fehlen dann vielleicht halt einfach da im Unterschied, diese Klarheit zu haben, auch wenn die mal nicht so ein gutes Spiel zu machen, das Spiel trotzdem für sich zu entscheiden. So klar dann zu sein in den entscheidenden Situationen, dann nicht nochmal das 1-1 zuzulassen. Und ja, ich finde, das ist einfach unfassbare Qualität, um dann einfach zum Spiel zu kommen von Union gegen Bayern. Ich finde, das ist so ein Idealbeispiel, wie es jetzt zum Beispiel uns halt auch irgendwie in der Saison getroffen hat. Nicht, dass wir uns irgendwie mit Bayern vergleichen könnten. Gar nicht. Nicht falsch verstehen, sondern eher, da ist eine Mannschaft, die hat so die eine Art Fußball zu spielen, das andere Team eine ganz andere. PSG ja. ist eine Mannschaft, die, glaube ich, da komplett mitspielt, auch mit Bayern, die da zocken will. Und wenn dann der gesehen hat, wie Bayern gespielt haben, Mann auf Mann über den ganzen Platz, mit was für einer Intensität, ohne Pause, die ganze Halbzeit dich da gefühlt erdrücken. Ja, dann machst du einen Fehler, dann spielen die halt auch jeden Ball direkt straight nach vorne zum Stürmer mit ein, zwei Kontakten stehen vorm Tor. Die lassen sich dann nicht die Chance nehmen, dann steht 1-2-0. Und das ist dann halt auch einfach die Möglichkeiten, die du einer Mannschaft wie Bayern gibst, wenn du Fußball spielen willst. In jeder Situation.
Ja.
Mhm. Und Union ist eine Mannschaft, die macht das halt nicht. So, die machen zwei Standardtore. Das sind immer Dosenöffner. Ich finde relativ ähnlich wie auch Schalke, das die Saison schon macht, aber mit einer Effektivität und Klarheit. Unfassbares Zweikampfverhalten, Intensität, jeder hilft jedem. Da machst du es jeder Mannschaft schwer, egal wie gut die Fußball spielen kann. Und wenn du dann halt auch noch klar bist und effektiv bist bei den Kontern oder Standards, das tut jeder Mannschaft weh. Gerade auch psychologisch. Und ich glaube, das war so ein Idealbeispiel, wie du es machen kannst bei Union. Aber dann merkst du halt auch selbst, wenn du halt einmal eine Sekunde schläfst, dann macht dein Bayern, hat die Qualität, das wieder zu drehen. Aber ich denke, das war so ein guter Übertrag.
Total. Und dann habe ich noch eine Statistik vorm Spiel gesehen, aus den letzten Spielen gegen Union Berlin, die gar nicht so klar war. Da waren sehr viele 1-1-Geschichten, 0-0-Geschichten dabei, also sehr viele. Bayern hat schon ordentlich Punkte liegen lassen gegen Union. Da war im Vorhinein dann so ein bisschen, okay, da könnte ein kleiner Stolperstein sein, wieder keine 3 Punkte.
Ja. Aber Amara, du hast was ganz Interessantes gesagt und hast gesagt, bei Bayern fordert jeder Spieler vom anderen das Maximum. Ist das etwas, was wirklich so absolute Top-Teams dann auch ausmacht, dass du halt, klar, ihr seid eine Mannschaft, ihr gehört zusammen, aber trotzdem ist es eigentlich die ganze Zeit, du musst alles geben, weil du genau weißt, da steht der Nächste und wenn du es nicht machst, dann kommt der. Ist das
1000%.
Ja, das ist auch das, was Erfolg ausmacht, oder? In Profimannschaften.
Definitiv, definitiv. Das, ich finde, das ist eigentlich die Basis dafür, dass du am Ende auch irgendwo Erfolg haben kannst. Gleichzeitig aber auch verbunden damit, dass du auch hinter den 11 Spielern eine gute Summe an Spielern brauchst, die die gleiche Qualität haben und dahinter halt auch einfach Druck machen auf die erste 11. Und du siehst ja, Bayern hat auch so ein, wahrscheinlich auch durch Vincent Kompany, denke ich mal ganz klar, so ein Zusammenhalt, den du vielleicht auch die letzte Saison nicht so gesehen hast oder die letzten Jahre nicht so, wo du jeden von denen reinwerfen kannst und die liefern ab. Die konnten letztens beim Spiel, war Kane, Diaz und ich glaube noch Olise auf der Bank, glaube ich. Und die können ja einfach von der Bank bringen. Ja, gegen Leverkusen. Wir reden jetzt nicht von irgendeiner Mannschaft.
Ja, gegen Leverkusen. Und
du siehst da gar keinen Unterschied, weil da halt so eine Gier dabei ist, Gegner aufzufressen, deine eigene Leistung zu bringen, sich gegenseitig zu helfen, weil ich glaube, das eine muss auch mit dem anderen irgendwie gut zusammenpassen, damit du am Ende auch einen großen Erfolg feiern kannst. Und das ist der Wahnsinn.
Das ist doch aber eigentlich auch die Hauptaufgabe eines Trainers, genau diese Mischung hinzukriegen, oder? Die dürfen sich nicht zerfleischen gegenseitig. Ne? Die müssen eine ganz gesunde Konkurrenz haben, aber du brauchst auch eine ganz verschworene Einheit, die halt bereit ist, A, für den Trainer und B, auch füreinander zu laufen und nicht nur für sich selber. Ne?
Das und bei Bayern München auch für Joshua Kimmich, weil wenn du da mentalitätsmäßig nicht mitziehst, ich sag dir, der weiß dich komplett in deine Schranken.
Richtig.
Der ist natürlich das Paradebeispiel.
Genau. Und da wird es auch keinen geben, der sich dann dagegen dreht. Nee. Das ist so ein, da ist, glaube ich, so ein interner Struktur regulativ drin.
Ja.
Genau. Dass da jeder mitzieht.
Ja.
Das heißt, du als Einzelner kannst da nicht irgendwas anderes machen. Du wirst dann automatisch da mitgepusht. Ja. Und ich glaube, wenn du es schaffst, so eine interne aufzubauen, so ein Fluss, so ein Gefüge, so eine Power in der Mannschaft, innerhalb der Mannschaft aufzubauen, ja, dann kommen halt auch so eine Sachen zustande.
Jo Kimmich, bester Mittelfeldspieler Deutschlands. Zitat Niko Kovac vor dem Spiel BVB gegen Bayern. Und ich verstehe keinerlei Diskussion um Jo Kimmich. Ich verstehe die nicht. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Lustige Sache, ich habe mal was gesehen bei denen. Da hatten die so als Gag so ein Glas aufgestellt, so ein großes mit Murmeln drin oder irgendwelchen oder irgendwie so Erbsen oder irgendwie sowas und die sollten schätzen, wie viel da drin sind. Mhm. Ja, 99% der Spieler gehen vorbei und sagen, keine Ahnung, 1 Million, gehen weg, ja.
Bleibt stehen,
guckt sich das Glas an, fängt an, so einen kleinen Teil abzuzählen, überlegt sich, wie viele von diesen Teilen könnten da drin sein. Einfach nur die Mentalität, eine Herausforderung, ich nehme sie an und ich will das Beste daraus machen. Und das ist für mich genau so, solche Spieler brauchst du. Solche Spieler brauchst du. Und da, ich habe höchsten Respekt vor Jo Kimmich. Höchsten Respekt.
Sehe ich genauso.
Und ist auch ein guter Fußballer. Das auch noch.
Ja, das ist total.
Und ob rechts hinten oder im Zentrum, ist auch scheißegal. Der macht seine Sache immer gut.
Ja.
Das ist, ich weiß nicht, also wenn ich mit dem zusammenspielen würde, ich glaube, ich würde regelmäßig mit dem aneinander rasseln. Ich könnte halt nicht, glaube ich, aber auf der anderen Seite ist das auch einer, den du
ich finde das geil.
Den brauchst du.
Ich bin ja sogar sogar beim Hobbykick. Also ich habe lange mit so einer wirklich so einer Hobbytruppe gespielt, wo wirklich alles dabei war. Von richtig guten Fußballern, ja, schon manche ein bisschen älter, aber einfach, du merkst es, guter Fußballer ist ein guter Fußballer, das verlernt er auch nicht. Und halt Leuten, denen musst du erklären, dass der Ball rund ist, die da Spaß dran haben, aber da bin ich halt auch so einer, ich kann dann auch meine Fresse nicht halten, ne? Ich muss die dann einfach dabei ein bisschen coachen, weil ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht ertragen, wenn dann einer und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber blöd in der Landschaft rumläuft und das total sinnlos ist. So, das kann ich nicht. Ich bin dann voll der. Ich kann nicht verlieren.
Ja, ist wirklich so. Ganz vollkommen nachvollziehen.
Und so und genauso fühle ich Joe Kimmich auf einem ganz anderen Niveau, aber genauso solche Leute brauchst du einfach, ne? Mit solchen Leuten gewinnst du. Ich will jetzt nicht sagen, dass man mit mir gewinnt. Mit mir verliert man leider auch sehr oft beim Fußball. Aber einfach von der Mentalität her brauchst du solche Leute. Und das finde ich geil.
Und so bist auch du, Amara. Vielleicht nicht ganz so laut, aber auf jeden Fall sehr präsent auf dem Platz. Deswegen kommen wir nochmal ganz kurz von Sus alte Herren bei Jesko zum Rest-Bundesliga-Spieltag. Und dann würde ich aber vorschlagen, du bist unser Gast. Dann geht's nur noch um dich.
Ach, alles gut.
Da gibt es noch sehr viele Sachen zu erzählen. Ich lese noch mal kurz die Ergebnisse vor. Werder Bremen-Wolfsburg 2:1, Hoffenheim-Leipzig 3:1, Leverkusen-Heidenheim 6:0. Jesko, du hast es gesehen?
Nee, also in Ausschnitten. Ich hab das BVB-Spiel gesehen.
Guckst ja keine Konferenz.
Nee. Ich gucke keine Konferenz. Ich bin tatsächlich Spielgucker. Mich wundert das Ergebnis nicht so richtig bei Leverkusen gegen Heidenheim, bin ich ganz ehrlich. Die Heidenheimer tun mir so ein bisschen leid. Das bröckelt da jetzt so dieses Ganze, was sie sich jetzt über die Jahre aufgebaut haben, ein bisschen auseinander. Aber haben wir letzte Woche auch schon lange drüber gesprochen. Lass uns mal. Genau. Ich finde, eigentlich ist an diesem Spieltag, außer das 2:2 Union gegen Bayern, finde ich fast kein Ergebnis überraschend, außer dass Hoffenheim Leipzig klar schlägt.
Ja.
Das überrascht mich.
Und Gladbach-Köln hätte ich jetzt auch so nicht in der Klarheit, zumindest Ergebnisklarheit, mit gerechnet, aber
das ist auch
war für mich auch nicht die bessere Mannschaft, ehrlicherweise.
Aber das ist auch wieder so krass, ne? Also vor 3 Wochen habe ich Gladbach auch für mich selbst beerdigt. Als ich die habe spielen sehen, habe ich gemerkt, da ist gar nichts. Da passiert gar nichts auf dem Platz. Ja. Nichts. Ja, da läuft keiner für den anderen, die haben keinen Plan. So, und dann kommt einer, schafft eine Atmosphäre, in dem sich Spieler wohlfühlen, schafft eine Sicherheit in einem System.
Und zwar Paul Janke. Sorry.
Ja. Verstehe ich.
Den müsst ihr erklären. Ja.
Eugen Polanski und Paul Janke, das sind eineiige Zwillinge.
Ach so, Paul Janke ist der Bachelor.
Sehen Sie schon ähnlich.
Ja.
Der war jetzt auch am Wochenende im Stadion und die haben ein Foto zusammen gemacht. Ich bin abgebrochen. Sorry,
ich bin kein Reality-Show-Gucker, Mist, ey. Aber ich hab's
keiner, aber jeder kennt Paul Janke.
Also ich find's total beeindruckend, was du auf diesem Niveau in der Bundesliga einfach mit ein paar Schräubchen verändern kannst. Und jetzt, überlegt mal, die waren tot und jetzt sind die Zwölfter.
Ja.
So.
Ja.
Ne?
So das schnell geht's.
Ja. So schnell ging's. So schnell ging es auch beim HSV, als sich Dortmund in der 90+6 kurz umgeguckt hat und das 1:1 gefallen ist mit dem Endergebnis. Union Bayern besprochen 2:2, Gladbach-Köln 3:1, Freiburg schlägt St. Pauli 2:1, Stuttgart schlägt Augsburg mit einem Last-Minute-Undarf, war nicht ganz Last-Minute, aber 80. Minute, doppelter Undarf mit 3:2 und wir besprochen Frankfurt-Mainz 1:0. Nichts großartig verändert in der Tabelle, außer dass Gladbach einen Riesensprung gemacht hat. Bayern bleibt weiter oben. Und der Rest ist uninteressant, weil wir haben was Interessanteres. Ey. Jetzt kommen wir doch endlich mal dazu.
Amara. Jetzt fangen wir mit Spielen an erstmal, oder?
Ja, sollen wir jetzt schon, guck mal, zum Start. Du bist der erste Gast, der mit uns die Rubrik Nostalgie-Tick der 2000er, haben wir sie mal genannt, reinstarten darf. Wir sind letzte Woche damit gestartet. Wir suchen uns 3 random Spieler aus einem Bundesliga-Kader von 2000 bis 2025, XY. Und der jeweils andere muss erraten, um welchen Bundesliga-Kader es sich handelt.
Okay.
Der Gast fängt an.
Ja, der Gast fängt an. Wir können also das ja so machen. Du darfst die drei Spieler, die du dir ausgesucht hast, darfst du nennen. Und wir gucken, wer schneller von uns ist, Jesko.
Mhm. Okay, machen wir. Machen wir. Gib mir noch eine Sekunde. Ich muss noch mal kurz schauen. Okay. Da haben wir doch was Gutes gefunden.
Wir wirst uns auf den Holzweg führen, ich weiß das jetzt schon.
Meinst du? Wir können ja, ich weiß nicht, wie ihr das genau geregelt habt, können wir mal sagen, dass ihr euch aussuchen könnt, so.
Ich nein, muss nein, du sagst einfach Spieler drei Spieler. Sagen.
Okay.
Sag einfach drei Spieler.
Okay, Moment. Mein Internet macht hier gerade ein bisschen Probleme.
So. Wenn du das im Hintergrund hörst.
Ja, das ist mein Hund, der meckert.
Das Lucy. Ist nicht Jeskos Tochter.
Lucy, komm
dann
her.
Dann weiß ich.
Lucy.
So. Okay. Fangen wir mal an. That ready?
Yes. Ja.
Okay, fangen wir mal mit einer relativ bekannten Größe an. Jens Lehmann.
Mhm. Kann nur Borussia Dortmund oder Schalke 04 sein.
Gehen wir weiter. Jan Koller.
Borussia Dortmund.
Borussia Dortmund, 2002.
Nein.
Ja, 2003.
1. Nee, jetzt.
Auch nicht. Wollt ihr den letzten hören?
Ja.
Ja, die Mannschaft haben wir schon.
Marcio Amoroso.
Amoroso, 2000.
Warte, was habt ihr eben nochmal gesagt?
Ich habe 2002 Jahr? Gesagt. Also 2001.
Ja, Jesko, du bist richtig. 2003. Ich habe 2002 gar nicht gehört. Deswegen.
Na gut.
Ja, Santi. So.
Freunde.
Erfahrung, das ist Erfahrung. Das ja, ist einfach Erfahrung.
Ja.
Ihr wart ja halt da noch nicht geboren.
So, ich wollte gerade sagen, da war ich 7 Jahre alt, Jesko 40. Ja. So.
Da war ich 5.
So, jetzt bin ich dran.
Mhm.
Gerhard Tremmel.
Okay.
Hendrik Herzog. Und André Breitenreiter.
Hannover 96.
Na. Breitenreiter?
Ich bin als Trainer gegangen. Ich glaube, ich habe es.
Richtig aber schwer.
Dürfen wir. Dürfen wir trotzdem nochmal? Oder soll ich. Ich
lasse also jetzt mal wollen wir hier nicht. Warte, ich gucke ganz kurz. Der Notar nickt. Du darfst nochmal. Du hast aber Glück gehabt.
Boah, ich bin auf dem Holzweg, sag ich euch, wie das, ne?
Ich will nicht. André Breitenreiter, wo war der denn als Spieler noch?
Soll ich euch einen Tipp geben?
Bitte.
Ah, der, ich fürchte, wenn ihr den wisst, dann wisst ihr das. Wenn ich den sage, wisst ihr es sofort. Kommt, Santi, denk erst nochmal nach.
Also Gerd Tremmel hatte in der Bundesliga mehrere Stationen. Ich weiß nicht, ob der mit Cottbus Bundesliga gespielt hat. Der hat mit Hertha Bundesliga gespielt. Der hat mit Hannover Bundesliga gespielt. Deswegen dachte ich, mit Hannover bin ich gar nicht so verkehrt. Der hat mit Bremen Bundesliga gespielt.
Bremen?
Ja, ziemlich sicher.
Kann es Hertha sein?
Könnte ist es aber nicht.
André Breitenreiter, ja, dann, also, es kann dann, das wäre sehr gemein, weil wir es letzte Woche schon hatten, aber den sehe ich nicht. Wer war der Dritte?
Ah, der Breitenreiter, oder? War doch dieser, ne?
Hey, Breitenreiter, Tremmel und der Dritte war?
Warte mal ganz kurz. Breitenreiter und Hendrik Herzog.
Ja, dann komm, ich gehe mit Cottbus. Jetzt go, löst du auf oder ja. Amara, hast du noch was?
Oder ich hab gar nichts, sag nur Cottbus, dann sage ich 2004.
Ich sag Cottbus 2000, letzte Bundesliga-Saison oder so, 6.
Ja, ich meine, nehmen wir ja nicht wieder Cottbus. Wir hatten letzte Woche Cottbus mit
ja,
nur
deswegen.
Legenden.
Ja, dann hau raus.
Es ist die Spielvereinigung
Unterhaching?
Unterhaching.
Ach,
2001.
Da wäre ich in 100 Jahren drauf gekommen, sage ich.
Niemals. Also ich habe Unterhaching auf dem Schirm gehabt, aber da wäre ich niemals drauf gekommen. Also ja, da, also
ich wollte eigentlich gerade den Tipp geben. Ich wollte gerade den Tipp geben. Sie haben Michael Ballack zum Weinen gebracht, aber das stimmt gar nicht, weil das war ja 2000.
Ja.
Als sie, und da hat nämlich zum Beispiel Gerhard Tremmel gar nicht da gespielt. Doch, hat er doch, doch. Aber warte mal, jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob Henrik Herzog auch da war. Und ich glaube, Breitenreiter war, doch, der war auch schon da, tatsächlich, aber Herzog war noch nicht da.
Aber eine Mannschaft. Machst du gut, Jesko.
Aber eine Mannschaft nur mit Legenden. Abdelaziz Ahanfouf.
Ahanfouf, MSV-Legende.
Genau, hat da gespielt. Bruguera hat da gespielt. Jan Seifert hat da gespielt. Also das ist wirklich ja. Danny Schwarz, Marco Haber, Dietmar Hirsch. Da waren schon einige. MSV-Trainer. Ludwig Kögel hat da, glaube ich, so seinen allerletzten Aufschlag in der Bundesliga gehabt. Francisco Copado, Altin Rakli. Ja. Anruf hatten wir Miroslav Spitzak, David Strilic. Also wirklich für die Bundesliga-Nostalgie war das eine wilde Mannschaft.
Ja,
war
eine sehr gute Mannschaft.
So,
ich gebe euch jetzt auch noch ein bisschen Nostalgie. Das geht auch schnell. Also ich sage, da könnt ihr beide drauf kommen, weil ich bin ja nicht ganz so link.
So. Fand Amara nicht so link.
Sebio Soku, Marcel Hartl, Sven Schiplock.
Ja!
Damit rette ich meine Ehre.
Hartl, Sven Schiplock.
Ich hätte gedacht, bei Sebio Soku kommt Amara drauf.
Ich muss mal...
Köln ist es nicht, ne?
Nee.
Sebio Soku.
Boah, Sven Schiplock. Wo war denn Sven Schiplock?
Ja, der war überall.
Ich bin gerade voll.
Sebio Soku, Bielefeld? Nee, ne?
Ja.
Da war Bielefeld. Es ist Arminia Bielefeld. Kriegt er die Saison noch hin?
Nee.
Boah.
Das muss auch Mitte der 2000er gewesen sein, oder? Oder 2010.
Nee, 2010. Es war schon ein bisschen, es ist nicht so krass lange her, glaube ich.
Nein, es ist überhaupt nicht lange her.
Boah, ich habe ja noch gegen
Sebio Soku gespielt. Das war jetzt, wo die in der ersten Liga waren. Das muss ja, das war die, das war 2019, die 2001. Das war eine.
Genau, ich weiß, was du sagen willst. Es war
eine Corona-Saison.
Richtig.
Ja, das war eine Corona-Saison. Boah.
2000, wir haben nämlich noch gegen Arminia gespielt, glaube ich.
2020, 2021?
Ja.
War das das Jahr?
Ja. Richtig.
Nein! Yes, go, man!
Aber die Kader hätte ich nicht draufgekriegt. Das hätte ich niemals hingekriegt. Da wäre ich nie auf Arminia Bielefeld gekommen.
Ich hätte gedacht, Amara kriegt das hin aufgrund von Sebio, aber gut. Ja, scheint.
Ich habe mich im Jahr vertan, leider.
Tja. Na gut.
Aber Marcel Hartl, den konnte ich nicht, den hätte ich wissen müssen.
Ja. Boah. Ja, vollkommen richtig. So, ich glaube, das wird eine sehr lange Folge heute, weil wir haben noch viel zu besprechen. Ich hoffe, wir haben keinen Zeitdruck.
Nee.
Amara, Jugend, Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg. Hol uns mal ein bisschen ab. Ich glaube, geboren Freiberg, richtig? Mhm. Ja, dann aber relativ früh rüber nach Bergisch Gladbach.
Mhm.
Und dann in die Jugend von Bayer Leverkusen, Wolfsburg. Wie war so dein Weg? Beschreib das gerne mal ein bisschen. Wie hast du es wahrgenommen?
Boah, ich würde sagen, mein Weg war sehr erfolgreich in der Jugend, auch sehr glücklich. Ich glaube, Talente gibt es wie Sand am Meer. Ich glaube, ich war einer der Glücklichen, der das Privileg bekommen hat, im NLZ zu spielen, noch sehr früh. Ich bin ja, wie gesagt, in Freiberg in Sachsen geboren, was viele vielleicht nicht so direkt erwarten. Sind dann relativ früh nach meinem vierten Lebensjahr nach Bergisch Gladbach, nach NRW gezogen. Viertelstunde von Köln, Viertelstunde von Leverkusen entfernt. Bin auch aufgewachsen und habe dann dort eigentlich auch mit 4 mit Fußballspielen begonnen, bei SC 27 Bergisch Gladbach, bei mir in Bensberg, da im Hometown. Da lebt meine Familie jetzt immer noch.
Hast du noch Draht irgendwie zum Verein? Warst du noch mal da in letzter Zeit? Oder?
Boah, tatsächlich nicht so wirklich. Leider da auch sehr viele Leute, die damals den Verein so getragen haben, auch nicht mehr dort sind. Mhm. Aber ja, ich bin oft noch dort auf dem Platz, wenn ich mal zu Hause bin, am Trainieren bin oder ähnliches. Das heißt ja, man hat auch alle seine Kindheitsfreunde, die alle noch im Ort sind. Das heißt, da ist noch sehr, sehr viel Verbundenheit da. Wie gesagt, habe dann dort begonnen zu spielen. Mit 8,5 Jahren durfte ich dann zu Bayern 04 Leverkusen. Ja, vorher nicht angenommen worden beim Probetraining. Danach das Jahr dann schon. Und da beging dann eigentlich so die Reise im NLZ. Dort bis zur U15, bis nach der U15 spielen dürfen. Und bin dann nach der U15 zu U17 hin dann nach VfL Wolfsburg gewechselt. Hab dann dort auch gelebt, meine jetzige Frau auch kennengelernt. Ja, viel Erfahrung sammeln dürfen, dort auch Profi geworden. Dann über den Leier in Kiel meine ersten Minuten Profiluft sammeln dürfen. Ja, dann ging es eigentlich wieder zurück, auch verletzungsbedingt nach der Leihe, dann über
Rot-Weiß Essen. Mittelfußball war das, ne?
Genau.
Ja.
Dann über den Weg zurück in die Regionalliga, über Rot-Weiß Essen, dann den Weg nach Magdeburg in die Drittliga gefunden, darüber zweite Liga. Dann da meine ersten Minuten oder viele Spiele Zweitliga, vor allem nicht meine ersten Minuten, sondern ja, aber Zweitliga Luft sammeln dürfen. Dann hatte ich das Privileg, letztes Jahr ein Jahr in der Eredivise zu spielen. Und dann darüber wieder zurück nach Deutschland und bin jetzt hier bei der SV Elversberg.
Eigentlich ein sehr, sehr solider Karriereweg, ne? Also über das Privileg, gute Ausbildung, NLZ, erst Leverkusen und ich glaube in Wolfsburg, da mangelt es auch nicht an Qualität. Was da vor allem kann man sich da ja auch wirklich, da ist ja nichts drumherum, ne? Da fokussiert man sich wirklich auf den Fußball. Tote Stadt, sage ich immer, aber ich glaube gerade dafür richtig, richtig geil. Und wen hast du in Wolfsburg damals bei den Profis als Trainer? Weißt du es noch?
Ja, klar. Damals auch ein Förderer von mir gewesen. Auch großen Dank an ihn nochmal raus, an Dieter Hecking. Dieter Hecking war damals Trainer der ersten Mannschaft. Und ja, Sportdirektor war auch Alofs. Ja, Dirk Bremser, Co-Trainer. Ja, war schon eine brutale Mannschaft damals. Auch als junger Spieler hochzukommen, war schon, konnte man viel lernen. Spieler wie De Bruyne, Gustavo, Naldo, Kadejiri, Stürle. Also da war schon viel Qualität da. War schon sehr, sehr cool. Und ja.
Was denkt man heute so, wenn man auf dem Platz stande mit einem De Bruyne oder mit einem Gustavo? Also denkt man da noch häufig drüber nach?
Oh, natürlich, wenn die Namen immer wieder mal aufkommen, denkst du so, boah, krass, dass du mit denen so auf dem Platz stehen durftest in ganz jungen Jahren, weißt du, du so viel lernen konntest. In dem Alter nimmt man es ja schon sehr, sehr, sehr dolle wahr, weil man halt sehr nervös ist, aber ich glaube, das Ausmaß ist einem gar nicht so bewusst, wie viele vielleicht gerne an der eigenen Stelle sein wollen oder hätten sein wollen. Und ja, man ist einfach dankbar dafür, ne, dass man das Glück hatte, dahin zu kommen. Klar, es gehört auch immer ein Stück weit Arbeit mit dazu, das ist ja klar, aber es gibt so viele Talente am Ende, wie viele schaffen es, überhaupt oben mitzutrainieren, mit dabei zu sein. Und ja, es ist schon auf jeden Fall ein Privileg.
Ich habe gerade einmal ganz kurz gezuckt, als du gesagt hast, ich bin in Freiberg geboren, man mag es kaum glauben. Warum mag man das kaum glauben?
Ja, es ist ja mehr im Osten. Man weiß ja, wie es damals auch zu der Zeit war. Es war ja auch relativ kurz damals nach der DDR. Mein Vater ist ja rübergekommen mit meiner Mutter über ein Stipendium aus Guinea. Mhm. Meine Eltern stammen ja aus Guinea damals. Das heißt, damals halt noch im Osten, muss man auch ganz ehrlich sagen, war die Zeit noch nicht so einfach. Nicht so, wie es vielleicht heute ist. Ich glaube, ihr wisst ja alle, worauf ich bis ich hinaus will. Dementsprechend war es für meine Eltern auch nicht einfach. Und zwar auch eigentlich der Grund, dass man dann auch irgendwann weggezogen ist, nachdem meine Eltern ihr Studium beendet hatten und ich halt auch alt genug war und wir dann halt auch in den Westen gezogen sind. Hm. Dementsprechend,
erzähl weiter. Ja.
Nee, genau. Und das war eigentlich so der Punkt. Ich habe als kleines Kind noch einige Erinnerungen, also nicht schöne Erinnerungen an die Zeit damals. Und dementsprechend, ja, wenn dann oftmals man sagt, ey, ich bin in Freiberg geboren, dann sind sie in aus Sachsen, dann sind sie immer so, du bist Ossi? Ich so, ja.
Ich bin Ossi.
Ja, du bist Ossi. Genau. Kannst du sechseln? Amara, kannst
nein,
du sechseln?
Nein, nein, nein. Nicht.
Okay.
Ich konnte früher auch so. Das war ja auch super Talk heute. Ne?
Ja, ich hör's.
Ich glaube, wir haben uns in Speiser letztes Jahr in Holland ganz kurz erlaubt, dass wir da uns so ein bisschen gesächselt haben. Aber
ja, richtig. Hast du recht. Ja, Mann.
Wir haben vorhin, um mal aufs Sportliche abzubiegen, wir haben vorhin über den FC Bayern gesprochen und diese Mentalität, die in diesem Club herrscht, die ja auch nicht nur bei den Profis herrscht, sondern die ja den ganzen Club eigentlich vereinnahmt. Jetzt hast du in Leverkusen gespielt, hast auch in Wolfsburg gespielt, auch zwei verhältnismäßig große Clubs in Deutschland. Was herrscht da für eine Mentalität? Diese Gewinnermentalität, spürt man die da auch oder spürt man die da weniger?
Unglaublich. Also unglaublich toll. Gerade bei Leverkusen kriegst du das irgendwie schon so. Ich glaube, als Spieler kommst du auch gar nicht durch die Jugend ohne diese Mentalität. Mhm. Damals in der Jugend war ich noch zu meiner Zeit, auch gerade die älteren Jahrgänge, das waren ja in Deutschland gefühlt das Nonplusultra.
Ja.
Das hast du halt durchweg gemerkt, in jedem Training, in jeder Jugend.
Ich frage mal nach, weil diesem Verein haftete ja auch lange dieses Vizekusen an, was ja auch so ein bisschen so dieses, ja, wir sind auch mit dem Vizetitel zufrieden. Mhm. Ja, aber du würdest sagen, auch bei diesem Verein oder gerade speziell Leverkusen hat man das auch früher schon gespürt, dass da eine starke Leistungskultur geherrscht hat?
Extrem. Also generell, das war halt das Privileg, was man auch irgendwo nach Nachwuchsleistungszentrum hatte. Die einen sehen es mehr als Privileg, die anderen vielleicht weniger, aber dieses unbedingte Gewinnen wollen schon in jungen Jahren. Weil ich finde, das sind ja auch so Sachen, die tragen dich dann halt schon durch die Jugend und auch irgendwo in den Profibereich rein, weil du es halt einfach brauchst, unbedingt gegen deinen Konkurrenten gewinnen zu wollen, unbedingt dich durchsetzen zu wollen. Mit Konkurrenz schon in jungen Jahren umzugehen, weil es, wie gesagt, so viele talentierte Jungs gibt. Manche Jungs brauchen es mehr in einem lockeren Umfeld zu sein, manche brauchen es vielleicht in einem härteren Umfeld, je nach Charakter. Das war da schon cool. Wir hatten eine super Mannschaft. Wir sind mit denselben Jungs fast von der U8 bis zur U15 damals durchgegangen. Und es war einfach mega. Du hast einfach da schon mega gespürt. In Wolfsburg war es genauso. Dass halt auch irgendwie die Erwartungshaltung ist, ey, wir wollen Meister werden in der Jugend, wir wollen da Erster werden und ja, ich glaube, das trägt sich eigentlich bei sehr vielen Nachwuchsleistungszentren so rum. Ich denke, es ist halt auch irgendwo eine deutsche Mentalität, diese Disziplin, dieses unbedingte Gewinnen wollen, dieses ganz hart dafür arbeiten und das hast du dort schon durch und durch gemerkt.
Also es ist auf der einen Seite ein Privileg, ne? Aber wie du sagst, du hast hunderte Talente. Das ist schon Wahnsinn. Aber trotzdem Schritte gegangen und es hat funktioniert. Würdest du sagen, es hat anders funktioniert, als du es dir vorgestellt hast oder ausgemalt hast? Ne?
Ja, definitiv. Also, wie soll ich es beschreiben? Ich sage immer, ich finde es auch bis heute so, es ist ein Privileg, Profi sein zu dürfen. Man hätte sich teilweise auch anders gewünscht. Leider sind aber im Fußball viele Sachen, die kannst du selber nicht steuern.
Ja. Was zum Beispiel? Also was meinst du damit?
Zum Beispiel, ob du zu einem ungünstigen Zeitpunkt eine Verletzung erleidest. auf deiner Position sind da Spieler vielleicht, die es dir vielleicht gerade schwieriger machen, deine ersten Schritte im Profibereich zu machen oder nicht? Ja, es schaffen ja am Ende, selbst wenn es nur zwei Jungs schaffen, ist ja schon sehr, ist ja schon viel aus dem Jahrgang. Und ja, ich glaube, du musst auch viel zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ich glaube, das hört man ja sehr oft. Man ist halt auch wirklich so.
Es braucht keiner haben, der auf dich steht.
Genau, der auf deinem Spielstil steht. Die Tür müsste ich öffnen. Vielleicht ist da gerade eine größere Verletzungskrise. An dich muss geglaubt werden. Ich glaube, damals war es auch noch gerade auch noch für die Jungs oder Jugenden älter als ich nochmal viel schwieriger als junger Spieler vielleicht Fuß zu fassen. Weil es damals vielleicht auch, glaube ich, noch nicht so war wie heute, dass es so dolle gefragt ist, junge Spieler auch irgendwie hochholen zu wollen, dass es auch so akzeptiert war. Früher war das ja eher, ja, du musst noch Erfahrung sammeln, du musst noch Erfahrung sammeln. Ich glaube, ich war da gerade so von meiner Jugend her so in der Mitte, wo das ja gerade so am Umschwenken war. Und das merkst du halt schon. Ich glaube, vielleicht wäre es für einen auch selbst besser gewesen, bei einem Zweitligaverein gewesen zu sein und dort als junger Spieler Profi zu werden, als vielleicht bei einem Erstligaverein, der wirklich eine absolute Top-erste Mannschaft hat. Ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, die du aber auch damals nicht weißt. Das kannst du nicht wissen.
Ich wollte es gerade fragen, du bist jetzt 28, da ist man natürlich reflektierter als mit 18. Ne? Wenn du mit 18 aus der Jugend von Leverkusen kommst, bei Wolfsburg spielst, Top-Teams in Deutschland, hält man sich dann auch einfach für den Größten und versteht gar nicht, warum man jetzt hier nicht in der ersten Mannschaft steht? Oder warst du auch damals schon mit einer guten Selbsteinschätzung gesegnet?
Boah, ich würde sagen, es ist eine Mitte. Ich glaube, man hat ja, man sieht es ja immer aus der Perspektive, die man halt selbst nur kennt, gerade in jungen Jahren. Also ich war nie derjenige, der sich irgendwie als der Größte gesehen hat. Ruhig auch erzogen, Gott sei Dank.
Ja, ich denke, auch nicht eingeschätzt. Total wichtig, ja, total wichtig, ne? Der soziale Background, super wichtig. Aber erzähl weiter, sorry. Ja.
Nee, alles gut. Ich denke, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig aber schon wusste ich, was ich kann. Ich wusste, ich kann wirklich was. Das denke ich heute auch noch. Aber es war einfach realistischerweise wirklich schwierig. Ich dort dann halt auch die Chance zu bekommen, wenn auch deine Position Luis Gustavo spielt, Gilavogi, Kevin De Bruyne eigentlich eher noch mehr, weil ich eher zu der Zeit Zehner war, da dann halt irgendwie auch reinzurutschen. Die hatten ja auch eine Bank dahinter, das war halt schon brutal, auch realistischerweise, deswegen kam es ja dann auch zur Leihe nach Kiel damals zur zweiten Liga, wo du dann hin bist und ja, eigentlich dann gute Steps sammeln konntest, ja, hast dann deine 8 Spiele gerade gehabt und kriegst dann halt dein Startelfdebüt gegen Lautern, machst ein super Spiel, was du halt auch trotzdem verlierst, aber ein super Spiel und hast dann in der 83. Minute kriegst du einen Mittelfußbruch. Ja, das sind dann halt so Momente, ja, wo du halt einfach Pech hast, ne? Das ist dann so, was dann irgendwo dazugehört. Du hattest die ganze Zeit Geduld, hast gearbeitet, Arbeit für Einsatz für Einsatz. Kiel ist ja damals aufgestiegen aus der dritten Liga und spielt dann aber auch eine Riesensaison, wo wir dann Relegation sogar gegen meinen gegen VfL Wolfsburg spielen. Ja. Das kannst du ja halt auch nicht aussuchen in dem Moment. Da wäre es ja vielleicht für dich als junger Spieler sogar besser gewesen, dass du vielleicht ein bisschen weiter unten rumguckst, einfach um Minuten zu sammeln. Was halt auch nicht passiert, und dann kriegst du dein Startelfdebüt, was du über Wochen gearbeitet hast, und kriegst dann Mittelfußbruch. Und ja, das sind dann halt so Sachen, die du dir halt, wie gesagt, nicht aussuchen kannst, die aber halt auch dazugehören. Und ja, jetzt im Nachgang, wenn du so zurückdenkst, kann man sich immer denken, ja, wäre die Verletzung nicht gekommen, wäre es vielleicht besser gelaufen. Oder du wärst vielleicht bei einem Zweitligaverein fest verpflichtet worden oder hingewechselt, hättest dort einfach in aller Ruhe deine ersten Minuten sammeln können, Profi-Erfahrung sammeln können und danach die nächsten Steps sammeln können, weil es ist ja auch mittlerweile, spielt das gar nicht mehr so eine Rolle, ob du jetzt in der ersten Liga, beim Erstligaverein Profi wirst, als junger Spieler oder Zweitliga. Du hast so viel Erfahrung, die du sammeln kannst auf dem Level und Niveau, wo du deine Steps machen kannst. Aber du weißt es halt einfach in dem Moment nicht besser. Auch vielleicht die Leute, die das Beste für dich wollen, nicht, weil halt so viele Dynamiken dabei sind. Du musst halt einfach dranbleiben, deinen Weg gehen. Ich meine, ich habe es ja trotzdem geschafft dann Umwege, weil man Leute um einen rum hatten, die an einen geglaubt haben, die einen geholfen haben. Und ja, deswegen sage ich, es ist immer irgendwie möglich. Du musst halt einfach nur irgendwie zusehen, gesund zu bleiben und dann die Chance, die du hast, zu nutzen.
Gab es irgendeinen
Und dran glauben.
Tiefpunkt? Gab es irgendeinen Tiefpunkt in deiner Karriere, wo du echt mal einmal durchatmen musstest, alles auf den Tisch gelegt hast und gesagt hast, so, jetzt muss ich mir alles nochmal anschauen, ob dieser Weg der richtige ist?
Ja, ich würde schon sagen, ja. Gerade diese die Phase nach der Verletzung, da ich das Glück habe, nicht oft verletzt gewesen zu sein in meiner Karriere, hast du dann zu so einem Zeitpunkt, wo du eigentlich denkst, boah, endlich zahlt sich's aus, kriegst du dann so eine fette Verletzung und dann auch noch in der Laie, was dann halt auch irgendwie die ganze Laie irgendwo zunichte macht, zum Teil. Selbst wenn du am Ende nochmal fit wirst, kommst dann wieder zurück. Willst du eigentlich beim, ja, weiterhin deine Minuten irgendwie sammeln, weil du weißt, es macht keinen Sinn, nach Wolfsburg zurück eigentlich zu gehen. Die wird was anderes kommuniziert, dann passiert da was ganz anderes. Und
In
ja, hab's dann.
Wolfsburg, oder?
Ja, und das war dann ein Katastrophenjahr danach. Ich musste dann, war dann bei der zweiten Mannschaft, du hast ganz andere Vorstellungen, ganz andere Ambitionen. Weißt eigentlich, was du drauf hast, was du gegeben hast und spielst dann in der zweiten Mannschaft permanent und dann irgendwann auch in der zweiten Mannschaft gar nicht mehr.
Ist das
Weißt
dann
ja.
auch so, wenn sich in dem Verein was ändert, wenn Alofs weg ist, Hacking weg ist, dann kommt jemand ganz anderes, dann kommst du von außen, von der Laie wieder dazu und sie sagen, schön, dass du da bist, aber wir kennen dich gar nicht, so ungefähr.
Genau. Sowas dann halt. Und du verstehst dann halt als junger Spieler die Welt halt einfach gar nicht mehr. Klar, du machst weiter, aber das war schon. Boah, war schon ein richtig tricky Moment. Da muss ich auch sagen, damals auch immer noch Chapeau, natürlich an meine Eltern und besonders an meine jetzige Frau. Weil hätte für mich auch in eine andere Richtung gehen können, ganz offen und ehrlich, weil ich gar keinen Bock mehr hatte. Für
Wie?
andere natürlich, die sagen, ey, boah, du bist in einer super Situation. Für mich war es aber so, ja, du spielst dann selbst bei der zweiten Mannschaft nicht und denkst dir so, ja, wo geht denn meine Karriere hin? Am Ende des Jahres läuft mein Vertrag aus. Du willst nicht irgendwann dann Oberliga oder so spielen, weil du ja schon von da oben angefangen hast. Und ja, war nicht einfach. Aber gehört dazu.
Kannst du uns da einmal, also das interessiert mich sehr, weil das sind genau diese Momente, die man sonst nie mitbekommt. Wirklich dieser Moment der Kommunikation mit Wolfsburg damals. Du kamst zurück. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Kommst du dann beim Trainer ins Büro, beim Manager ins Büro? Kommen die zu dir? Kommst du mit deinem Berater? Besprecht ihr
Telefoniert man
dann,
vielleicht schon vorher sogar?
ja, genau, wie ist wirklich diese Kommunikation dann, wenn man auch als Leihspieler in ein ganz anderes Umfeld zurückkommt?
Ja, es ist nicht einfach, weil du gehst als junger Spieler davon aus, zumindest ging ich damals davon aus, weil man halt auch damals als junger Spieler ein gutes Standing dort hatte, dass das, was sie dir sagen, sie auch ehrlich zu dir meinen. Du dachtest so, ey, wenn die sagen A, dann wird doch A kommen, weil wenn B ist, auch kein Problem, du kannst damit umgehen. Für mich war immer nur das Thema Ehrlichkeit eigentlich das Ding und Direktheit. Damit konnte ich schon mit jungen Jahren gut umgehen. Und dir wird gesagt, eigentlich hast du vor, noch mal einen Leier zu machen, vielleicht beim Verein zu bleiben, weil das auch angestrebt worden ist. Aber vom Verein selbst wird verlangt, dass du zurückkommst, weil du ein Juwel für die bist, ein Top-Talent bist, Jugendnationalmannschaft, alles durchlaufen. Die wollen dich in den Kader einbinden. Da hast du aber die Problematik, vielleicht der Verein kann selbst auch nichts dafür. Das war damals, wo Wolfsburg einen Kader hatte von 37 Mann oder so. Und die ganzen Spieler halt nicht leider wegbekommen hat. Die Spieler auch nicht gehen wollten. Und dann kommst du als junger Spieler, ganz junger Spieler, von der Laie wieder zurück. Warst auch noch verletzt für anderthalb, 2 Monate. Dann bist du halt einfach erstmal hinten dran. Du startest nochmal in die Vorbereitung. Die wurde mitgeteilt, ey, du wirst jetzt voll eingebunden in den Kader. Wirst deine Chancen bekommen. Kommst mit vollem Elan rein. Und dann kommt nach einer Woche, ja, der neue Trainer auf dich zu und sagt so, ja, es tut mir wirklich leid, aber wir müssen dich in die zweite Mannschaft unterschicken.
Also es war schon vorher so, dass du quasi zurückgekommen bist, ne? Du hast einen Plan bekommen, okay,
Genau.
Vorbereitungsplan sieht so aus, du nimmst am Training der Profis teil und das war dann auch für dich so selbstverständlich.
Richtig. So wurde es kommuniziert. Das war der Plan. Sonst hätte man ja viele Sachen auch anders nochmal provoziert, ne? Da gab es einige andere Möglichkeiten. Man hat es klar kommuniziert, ja, okay, dann komme ich zurück. Ich habe 7 Jahre lang, 6, 7 Jahre lang bei dem Verein gespielt. wenn jetzt endlich die Tür aufgeht, dann gerne. Und ja, ist dann halt nicht so gekommen. Ist dann zur zweiten Mannschaft runter, musste man dann. Und ja, dann lief auch erstmal eigentlich alles sehr gut. Dann ist leider auch der damals Valerian Ismail auch gegangen.
Es war 2016, ne? Und wenn ich mich richtig erinnere, gleichzeitig mit Marian Saar.
Mhm.
Deswegen, ja, erzähl gerne, aber ich weiß, es gab einige Themen.
Richtig. Und ja, als dann Valerian Ismail irgendwann gegangen ist, weil der war halt ein sehr, sehr harter Trainer, aber trotzdem sehr fördernd. War dann ein neuer Trainer da. Ich will jetzt nicht unbedingt irgendwelche Namen nennen. Aber ja, das war danach, glaube ich, für mich das schwierigste Jahr überhaupt. Weil so halt einfach Sachen passiert sind. Nicht nur bei mir, auch bei einigen anderen Spielern, die einfach egal wo nicht nachzuvollziehen sind und deine Karriere halt auch schon mal wirklich auf Eis legen können. Passiert, das hast du ja immer mal bei Spielern, aber das war schon krass. Und da war halt wirklich Gott sei Dank das Auffangnetz meiner Frau, damals noch Freundin und meine Familie da. Und ja, dann ging der Umweg über Rot-Weiß Essen. Und da hat man wirklich wieder den Spaß auf Fußball wiedergefunden, konnte sich zeigen. Und da hätte es schon wieder relativ schnell sogar drei Stufen nach oben gehen können, wenn vieles anders, wenn ein paar Sachen anders gelaufen wären. Aber ja, da hat man gemerkt, im Fußball geht es sehr schnell nach oben als nach unten.
Ich wollte gerade fragen, Rot-Weiß Essen als Zwischenstation fühlt sich dann ja wahrscheinlich erstmal an wie ein Rückschritt.
Mhm.
Auch wenn es irgendwie zu Wolfsburg 2 Regionalliga, Rot-Weiß Essen Regionalliga die gleiche Liga ist. Man hat aber trotzdem andere Erfahrungen gemacht aus einem Profitraining und eigentlich einem zugehörigen Bundesliga-Kader. Hattest du damals im Kopf, weil ich glaube, da trennt sich für viele so der Weg zum Profi, ne? Dass ganz viele da im Kopf haben, oh fuck, jetzt wirklich Regionalliga angekommen, das könnte es gewesen sein. Hattest du das auch damals im Kopf oder war für dich klar, das ist eine Zwischenstation und dann wird es weitergehen?
Nee, ganz offen und ehrlich, für mich war es ganz klar, dass es eine Zwischenstation sein sollte. Ja. Für mich war auch klar, also der Schritt dahin war für mich nicht einfach vom Kopf her, weil wie gesagt, Rot-Weiß Essen kann ich bis jetzt sagen, ich habe dort Wahnsinnserfahrungen gesammelt.
Geiler Verein.
Unfassbarer Verein, also die Sympathie für den Verein, die Liebe für den Verein, die ist da, die wird auch immer da bleiben. Ich glaube, viele Leute können sich gar nicht vorstellen, was für ein Riesenverein das ist.
Zeig mal drauf im Hintergrund, ne?
Ja, Mann. Aber ja, wir hatten damals halt auch das Glück, mein damals dann neuer Berater auch, Armin Sackmann, auch sehr, sehr enger Familienfreund, hat mir auch wirklich den Glauben gegeben und das Vertrauen gegeben, glaub an dich und dein Talent und deine Arbeit, glaub mir, dann wirst du dich dort zeigen können. Auch damals durch die Konstellation mit Christian Titz und sein Trainerteam war natürlich dann auch was anderes. Hatte eigentlich das Trainings, die Trainingsinhalte hatten nichts mit Zweitliga, mit Regionalliga zu tun. Das hat man auch dementsprechend gesehen, was dann auch das erste Mal seit, glaube ich, über 10 Jahren für eine Leistung vom Verein mal wieder kam und Platzierung. Und ja, man konnte sich dort halt trotzdem dann auch wirklich sehr gut weiterentwickeln. Und ja. Danach ging es dann 2 Jahre danach leider erst, aber weiter nach oben und ja.
Trotzdem erfolgreiche Zeit gehabt, gekrönt mit einem, mir tut es ein bisschen weh, Niederrhein-Pokalsieg. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe, wo wir uns noch auf dem Platz gegenüberstanden im Finale.
So, jetzt wird es interessant, ja. Wer hat wen weggeflext?
Ja, keiner. Ich weiß nur, dass ich sehr arrogant auf den Platz gekommen bin und gesagt habe, komm, Laufduell.
Ja, du warst schnell, Mann, du warst richtig schnell, ich bin nicht der Schnellste.
Nee, Amara sagt dann aber, ich brauche keinen Laufduell, ich mache alles mit Auge. Das hat er wirklich gesagt, kein Witz. Wir lagen zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 2-0 hinten, als ich draufgekommen bin. Das war das 68. Minute oder so. Doppelter Simon Engelmann und ich glaube, am Ende ist es 3-0 für euch ausgegangen.
Mhm.
Ja.
Der hat auch alles kaputt geschossen in Essen, Simon Engelmann, ne?
Ja, der hat auch alle 3 Tore im Finale gemacht. Ja. Also wenn du den siehst, denkst du ja, das hat mit Fußball nicht viel zu tun, aber alles rund um den 16er und im 16er, das ist
macht er überragend.
Das hat er gekauft, ey. Wahnsinn.
Ja, muss man wirklich sagen.
Ja. Das war, das, ja, da habt ihr auch DFB-Pokal gespielt, ne, Amara?
Richtig.
Gegen Fortuna Düsseldorf?
Genau, Fortuna Düsseldorf.
Ja. Bei Arminia Bielefeld?
Arminia Bielefeld haben wir alle rausgeschmissen.
Ja, da war ich nämlich da, gegen Düsseldorf, das weiß ich noch. Da war ich in Essen. Da war Uwe Rösner noch Trainer. Ja.
Ja, witzig. Ja, Umwege Rot-Weiß Essen, Regionalliga, aber dann von da relativ zügig wieder eine Liga höher. Ich glaube, es waren es anderthalb Jahre oder zwei Jahre in Essen?
Zwei
Jahre. Mit deinem Wegbegleiter aus Essen quasi mit zum FC Magdeburg. Aufgestiegen, dann in die zweite Liga, Kapitän geworden sogar. Also von daher, Umweg hat sich, glaube ich, gelohnt.
Nach Magdeburg.
Und auch ausgezahlt.
Haben wir schon gesagt?
Genau.
Ja. Nach Magdeburg.
Ja, haben wir schon gesagt.
Mit Christian Titz.
Genau.
Ein Kollege von mir, von Sky, hat mal gesagt, Magdeburg spielt eigentlich den besten Fußball in der zweiten Liga. Mhm. Hättest du das unterschrieben? In der Hochzeit in Magdeburg?
Definitiv, ja. Würde ich schon sagen, definitiv, ja. Aber den besten Fußball zu spielen, heißt ja nicht immer, den erfolgreichsten Fußball zu spielen.
Das habe ich nicht gesagt. Ja, ja, genau. Ich habe gesagt, den besten Fußball. Ja.
Ja, das ist immer ein schmaler Grat. Ich würde sagen, am Ende des Tages spielst du wirklich den allerbesten Fußball, wenn du auch den erfolgreichsten Fußball spielst. Mhm. Wir hatten, würde ich sagen, die beste Spielanlage. Aber unsere endgültige Umsetzung, um halt auch Resultate daraus zu holen, war halt einfach da noch nicht reif genug, muss man einfach so sagen. Zweite Liga war dann schon was anderes in der Hinsicht von, wie Fehler bestraft werden. Gerade in so einem Spielsystem, das erfordert dann halt noch mal mehr Klarheit mit dem Ball. Du kannst halt nicht vielleicht wie in der dritten Liga dann mal in gefährlichen Zonen den Ball verlieren, das wird halt nicht direkt bestraft, sondern das wird brutal bestraft.
Ja.
Und das musst
Hier
du...
Schalke.
Ja, das musst du die ersten zwei Jahre lernen. Aber ja, ich finde auch da, wo Magdeburg jetzt steht, gehören sie eigentlich auf gar keinen Fall hin, wenn man jetzt auch die Spiele sieht, die Saison, wie viele sie eigentlich für sich hätten entscheiden müssen, aber dann, wie gesagt, in entscheidenden Situationen die Fehler machen, ist halt der Wahnsinn. Jetzt auch gegen Paderborn, das Spiel dürfen sie eigentlich nie verlieren. Verlieren sie es aber wieder. Ja, ich denke, wenn sie so weitermachen, trotz allem, werden sie da auf jeden Fall rauskommen. Ich glaube nicht, dass sie den Platz, also die Saison auf dem Platz beenden werden.
Wünschen wir es ihnen. Dann gab es aber nochmal einen kleinen Tapetenwechsel, der gar nicht so gewöhnlich ist eigentlich im deutschen Fußball. Und zwar rüber ins Nachbarland in die Niederlande zum SC Heerenveen. Mhm. Und ich glaube, wir können sagen, das war auch nicht so einfach die Situation als gestandener Zweitligaspieler in Deutschland, als Kapitän vor allem, als Führungsspieler mit auf deiner Position dann zu Heerenveen zu kommen und an einen Punkt zu kommen, wo man irgendwann so ein bisschen verzweifelt, darf ich das so sagen? Weil die Spielzeit nicht so gegeben ist. Vielleicht nimm uns nochmal kurz mit, wie es in Heerenveen gelaufen ist. Ganz kurzes Recap, es war ein Jahr und ja, wie hast du es wahrgenommen? Wie war es für dich?
Ja, beziehungsweise, ich würde einmal ganz kurz vor, also wie kam es zu der Entscheidung, dann wirklich als Kapitän, als Führungsspieler in Magdeburg zu sagen, ich will nochmal was ganz anderes machen?
Ja, also ist eigentlich relativ simpel. Für viele vielleicht dann auch im Nachgang ein bisschen verständlicher, weil die Frage relativ oft aufkam und ich zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich viel darüber reden wollte, aber eigentlich war ich war in Magdeburg einfach mit dem Bezug zu meinem damaligen Coach Titz nicht mehr zufrieden. Also gar nicht mehr zufrieden und wollte natürlich halt auch einfach endlich die Möglichkeit mal nutzen, im obersten Haus irgendwo zu spielen.
Mhm.
Da sich das in Deutschland nicht so gegeben hatte oder und Heerenveen war auch wirklich schon zwei Jahre dran, auch schon ein Jahr vorher dran und hat da Kontakt aufgenommen. Da hat man aber dann schon kurz vor dem Vertrag bei Magdeburg verlängert, auch glücklich verlängert. Also ich muss wirklich sagen, Magdeburg, die Zeit war auch mit wirklich einer der schönsten Zeiten, die man eigentlich so hatte.
Mhm.
Aber man war auch einfach am Ende als Kapitän und so nicht mehr glücklich mit der Spielzeit oder der Art und Weise, wie mit einem umgegangen ist. Dementsprechend war für mich dann halt auch klar, ich möchte was Neues probieren. Ich bin ja da auch da dem Ottmar Schork sehr, sehr glücklich, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat. Man dort wirklich auch wirklich geschätzt worden ist und man auch wirklich hätte dort bleiben können. Deswegen wirklich da nochmal einen riesen Dank. Ich wollte die Möglichkeit wirklich wahrnehmen und ja, der Wille von Heerenveen war auch sehr, sehr groß, das Ganze umzusetzen. Habe ich auch wirklich sehr gefreut über die Erfahrung. War was ganz anderes, neues Land, neue Kultur, neue Mentalität. Und ja, der Anfang verlief eigentlich von der Vorbereitungsphase sehr, sehr gut. Wahnsinns Vertrauen bekommen, auch mit Robin van Persie, eine große Persönlichkeit als Trainer da gewesen.
Das ist auch geisteskrank als mit Robin van Persie als Trainer, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also,
wenn du alles getroffen hast in deiner Karriere, das ist ja Wahnsinn. Kevin De Bruyne, Robin van Persie.
Ja, wie gesagt, Sebastian Santana. Wirklich ein Privileg bis hierhin. Und Vorbereitung lief wirklich Wahnsinn. Man war da, kann man wirklich so sagen, absolut gesetzt. Und dann, zum zweiten meiner Karriere, zum wirklich ungünstigsten Zeitpunkt, einen Tag vorm Ligastart gegen Ajax, eine Verletzung zugezogen mit einem Innenbandriss am Knie. Ja. Gott sei Dank sage ich wirklich nur einen Innenbandriss am Knie, weil wenn ich bis mir heute noch die Situation angucke, hätte das eigentlich alles im Knie kaputt sein können.
Was war das? Bist du umgeknickt oder gefoult worden, oder?
Gefoult worden, mit beiden Beinen gestreckt auf Kniehöhe. Der Fuß stand noch auf und das Knie lag aber auf dem Boden nach innen gedreht. Das heißt, da dachte man eigentlich, das wäre ein Kreuzbandriss oder ähnliches. Mhm. Deswegen, wie gesagt, wirklich absolut Glück im Unglück. Und das hat natürlich das Ganze dann den Start sehr geschmälert. Ist dann nach 5-6 Wochen wieder ins Spiel, also zum Spielen gekommen, hat auch direkt gespielt, 2-3 Spiele gemacht, dann kurz eine Pause bekommen, weil man wirklich noch nicht 100% fit war. Und dann 6, 7, 8, 9, 10 Spiele gespielt. Auch wirklich gute Spiele gemacht. Die Saison lief relativ okay, durchwachsen. Und ja, dann kam irgendwann ein Zeitpunkt, wo man dann gar nicht mehr gespielt hat. Warum? Ich werde es euch bis heute nicht sagen können, ganz offen und ehrlich.
Wir haben es lange diskutiert, letztes Jahr.
War so im letzten Drittel der Saison, dieses Jahr, sehe ich gerade. Ne? So.
Es fing schon an in der Hinrunde noch. Zu den letzten 4-5 Spielen. Ich kann es bis heute nicht sagen. Ich habe Gespräche geführt. Ich weiß nicht, was der Punkt war. Man hat dann wieder zur Rückrunde hin wieder 2 Spiele am Anfang gemacht. Auch Top-Spiele gemacht und dann wieder gar nicht mehr gespielt. Also vielleicht mal ganz kurze, so Kurzeinsätze für 1-2 Minuten, aber wirklich gar nicht mehr gespielt. Bis heute hatte ich da leider keine klare Kommunikation, wieso, weshalb. Und das hat es natürlich dann schwieriger zu machen, irgendwie mit der Situation reinzuwerden, beziehungsweise die auch normal anzunehmen. Und deswegen hat man sich dann auch natürlich dazu beidseitig entschieden, okay, wir trennen uns dann. Und dann kam halt der Wechsel zur SV Elversberg zustande. Auch relativ sehr früh dafür entschieden, weil man natürlich halt den deutschen Fußball immer verfolgt hat und man auch einfach wieder den Spaß am Fußball haben wollte. Und den habe ich jetzt auf jeden Fall wiederbekommen. Und man ist einfach sehr glücklich damit, ja.
Wenn ich ganz ehrlich bin, Elversberg klingt wirklich nach tiefster Provinz. Ja, klingt auch so ein bisschen, wenn man die Fußballlandschaft jetzt sieht, ohne Elversberg zu nahe treten zu wollen, ein bisschen unsexy. Wie denkt man da als Spieler, der in Leverkusen, Wolfsburg, ich glaube, Wolfsburg jetzt sexy ist, darüber können wir diskutieren.
Wollte ich gerade sagen.
Aber trotzdem, dann kommt der SV Elversberg. Was hast du gedacht? Hast du erstmal geguckt, wo spielen die eigentlich oder wusstest du das?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe schon als Elversberg die ihre erste Saison in der zweiten Liga hatte. Da war ich ja noch bei Magdeburg, habe schon gegen sie gespielt. Da haben sie vielleicht noch nicht den Fußball gespielt, den sie jetzt gespielt haben, aber wirklich schon guten Fußball. Man hat natürlich die letzte Saison dann, bevor man hier gekommen ist, auch verfolgt gehabt, gesehen, welchen Fußball sie spielen. Und war für mich halt auch mit der beste Fußball, den sie in der Liga gespielt haben. Es war schon brutal. Und ja, die Idee, die Vision, die man noch hatte in den Gesprächen, war so klar. Und für mich auch einfach schön, dass ich irgendwo hinkommen konnte und einfach mal wieder meinen Fußball spielen kann. Und Spaß einfach Fußball zu haben. Warum spielen wir am Ende des Tages alle Fußball? Warum sind wir zu Fußball gekommen? Weil wir den Sport einfach lieben. Und das war, ist für mich die letzten 2 Jahre so ein bisschen verloren gegangen. Und das war dann einfach schön, das Gefühl wieder zu haben. Deswegen hat man sich auch einfach relativ schnell dafür entschieden. Ja, ich wurde, wie gesagt, eher nur positiv überrascht. Man muss natürlich sich auch dann damit abfinden, ey, wenn ein Verein so schnell wächst vom Erfolg her, wie es Elversberg ist, kommst du natürlich auch von der Infrastruktur oder anderen Sachen nicht so hinterher. Und ich finde, das ist wirklich absolut zu verkraften. Die Menschen hier sind der absolute Wahnsinn, kann ich wirklich nur so sagen. Von allen Belangen, vom Staff, von auch den Menschen, von denen wir umgeben sind, unsere Nachbarn, wenn man in der Bäckerei siehst, ist es einfach top hier im Saarland. Muss ich wirklich sagen. Ja, wir fühlen uns hier wie zu Hause nach nur 3-4 Monaten hier. Und ja, deswegen, es ist natürlich im tiefsten Saarland, aber es ist wunderschön. Ich glaube, wir haben wunderschöne Trikots auch. da denkt man gar nicht daran, ich komme jetzt von Wolfsburg oder von Leverkusen oder etc. Man lernt in den Jahren so viel dazu, dass das eigentlich gar nicht das Wichtigste ist. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass du Spaß am Fußball hast und dann kommt alles Weitere später noch dazu. Aber,
erzähl mir mal, Entschuldigung, noch eine Sache. Also ja. In Elversberg war für mich ganz eng verknüpft mit Horst Steffen. Das war für mich eigentlich ein ganz wichtiger Faktor. Als der im Sommer weggegangen ist nach Bremen, habe ich echt gedacht, wie wird Elversberg das verkraften? Dann kommt Vincent Wagner.
Rot-Weiß-Essen-Legende. Natürlich funktioniert er.
Und ihr macht einfach weiter. Ihr macht einfach weiter. Wie schwer war es oder wie groß war diese Umstellung von Steffen auf Wagner? Und wie hat er das geschafft, im Prinzip auf dem gleichen Niveau weiter zu trainieren und euch weiter spielen zu lassen wie vorher? Hat er viel geändert? Also hat er alles auf links gedreht oder hat er eigentlich sich das Beste genommen und nur ein bisschen angepasst?
Ich würde sagen, ein Mittelding von beiden. Ich kann natürlich leider nicht beurteilen, wie es unter Horst Steffen war, nur über Erzählungen. Und ich glaube, das, was du sagst, stimmt da auch schon wirklich, also trifft da schon zu, was für ein Mensch er war, wie er die Menschen auch hier verbunden hat. Aber ich glaube halt auch, ein Ole Buck zum Beispiel hat er auch wirklich seine Händchen mit dem Spiel, wie er den Kader zusammenstellt. Ganz viele Jungs, an die er in anderen Vereinen nicht geglaubt worden ist, an die er von der ersten Sekunde an geglaubt hat, die er dann hier hinbringt und eine Mannschaft wieder mal zusammenstellt, die einfach performt. Dann kommt dazu noch mit einem Trainer, der schafft, über Menschlichkeit die Mannschaft zu verbinden, als auch von fußballerischen Expertise. Das macht er wirklich top. Auch in der Kommunikation, kann ich ja zumindest von mir aussprechen und von vielen Jungs. Wie wir da Fußball spielen, ist dann einfach irgendwann kein Zufall mehr. Du hast es direkt in der Vorbereitung gemerkt, als ich dann neu dazugestoßen bin. Viele Jungs, einige Jungs waren noch da von der letzten Saison. Die hatten natürlich auch alle ihre Sorgen, aber der Trainer und Ola haben das mit so einer Überzeugung transportiert, dieses glaubt einfach an euch, spielt euren Fußball, habt einfach Spaß und arbeitet hart. Denkt nicht zu viel über alles andere nach, das wird alles. Und dass es dann halt einfach so kommt, ist dann auch wirklich kein Zufall mehr. Und ich glaube, man sieht ja jetzt auch, selbst wenn man jetzt eine schwierige Woche hat und mit 3 Niederlagen, dass da so viel Potenzial noch drin ist, wo du Sachen noch verbessern kannst. Ich freue mich einfach auf die nächsten Wochen und Monate und
Ich glaube auch, dass gerade Vincent Wagner, wenn man sich seine Trainerstation anschaut, ich durfte mit ihm auf dem Platz stehen, im Training zumindest damals, der ist einfach, der strahlt was aus, ne? Der ist ein Charakter. Und ich glaube, wenn du nah am Fußball als Spieler warst, ist es für dich als Trainer auch schon immer ein bisschen leichter. Dann waren seine Stationen auch einfach von Erfolg gekrönt, muss man bislang sagen. Er hat die U19 von Rot-Weiß Essen sehr erfolgreich trainiert, hat dann den Wechsel nach Hoffenheim gemacht, hat da die U23 übernommen, ist mit denen am Ende in die dritte Liga aufgestiegen von der Regionalliga. Und dann der logische Schritt, irgendwie das höhere, nächstmögliche zu machen. Ich glaube, der führt seine Arbeit einfach weiter fort, ne? Und das sehr, sehr solide mit einem riesen Fußballfachverstand und einer gewissen Authentizität und aber vielleicht auch Autorität, so wie ich ihn jetzt einschätzen würde. Ich habe ihn als Trainer noch nicht erlebt, aber
Ja, und ja, hat er natürlich so von sich.
ja.
Mann, ich glaube, du hast es sehr gut zusammengefasst, aber schon sehr menschlich. Also geht mit uns schon sehr auf Augenhöhe um.
Und das, wenn du dann in geborene Strukturen reinkommst, wo auch das Drumherum stimmt, Amara, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, du hast es gesagt, ne? Dann nimmst du da deine Arbeit auf und holst das Bestmögliche aus dem raus, was du da schon gegeben hast, und dann geht's weiter.
Wenn man mal drei Spiele am Stück verliert, ist es auch gut, dass man in Elversberg ist und nicht auf Schalke.
Ja.
Weil auf Schalke, da ticken die Uhren anders, wenn du drei Spiele am Stück verlierst.
Das ist natürlich der große Vorteil hier, hast du
Ja.
vollkommen recht.
Da bin ich dann auch tatsächlich mal gespannt, wie Herr Muslic dann drauf ist, wenn die mal ihre Krise kriegen. Und die werden sie kriegen, da bin ich mir sicher, auf Schalke. Da bin ich dann mal gespannt, wie ruhig und wie souverän das da dann noch alles ist.
Ein Ding noch zu Schalke, ne? Als der Matriciani eingewechselt wurde, ne?
Ich liebe den. Ich liebe alles daran.
Das
Ja.
ganze Stadion
Ja,
stand
klar.
Kopf, ne? Und dann hat er noch irgendwo am Seitenaus so eine Aktion gehabt, wo der den Ball ins Aus spielt, und
So
dann
steht der vor der Tribüne.
pusht
Ja,
er die
sicher. Ja,
Zuschauer,
sicher.
ne? Und ich denke mir
Aber
so, mein Gott.
das ist ein super Typ. Der ist ja als Physiotherapeut da irgendwie dann
Ja.
plötzlich in die Bundesliga gerutscht. Ist halt, der weiß genau, was er kann. Der weiß auch genau, was er nicht kann. Der ist für jede Minute, die der da auf dem Platz stehen darf, dankbar. Und ja, sowas kommt halt gut an, ne? Sowas kommt
Ja.
halt auch einfach bei den Leuten gut an.
Ja, vielleicht sehen wir uns auch bald in Elversberg. Schauen wir mal.
So.
Wer was gewinnt?
Na, ja. Aber interessiert mich noch, wer war der beste Mitspieler, den du jemals hattest? Ich hätte
Nein,
ja
jetzt nimmst du
jetzt.
es vorweg.
Ach,
Jetzt nimmst du es
Entschuldigung.
vorweg.
Oh,
Wir
Entschuldigung.
haben ja noch Community-Fragen. Wir haben ja Fragen
Ah ja.
gestellt.
Dann
Amara hat sogar
streiche ich die Frage.
selber noch geteilt. Und ich würde fragen, starten
Warte,
mit.
warte, warte. Entschuldige, Mensch, ich unterbreche.
Ja.
Weil mein Handy-Akku gleich lag. Kann ich ganz kurz mein Handy anschließen?
Ich schließe an.
Genau so.
Okay, starten wir
Ja.
nochmal rein. Wir haben ja die Community-Fragen, Amara hat es auch geteilt, und da sind ein paar reingekommen. Starten wir mit der Frage: Wer war denn der Spieler?
Mann, ist
Oder
das eine
möchtest du sie
gute
stellen,
Frage.
Jesko?
Ja, wer war denn dein bester Mitspieler? Wo du wirklich sagst, okay, der ist ein anderes Level.
Zählen auch Trainingseinheiten oder zählen nur offizielle Spiele?
Alles, wirklich alles. Es würde sogar einer zählen, den wir gar nicht kennen. Also sowas gibt es ja auch manchmal, dass es da Talente gibt, wo du sagst, ich weiß gar nicht, warum der es nicht geschafft hat.
Boah, also für mich gibt es zwei Spieler. Der eine ist, weil ich mit dem am allerbesten zusammenspielen konnte. Das war unfassbar, gerade bei Hallenturnieren und so früher. Das war Benjamin Henrichs.
Benny Henrichs, ich wusste es.
Also bei uns ist also damals auf dem Platz, das war eine Telepathie, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Für mich immer noch, auch nochmal auf ihn bezogen, kurios ist für mich, dass der Außenverteidiger eigentlich jetzt Stammspieler, also Profi geworden ist, weil er war für mich der Zehner überhaupt. Für mich, er ist ja eigentlich Zentrumspieler gelernt hat von früher. Und was der eigentlich am Ball konnte und allem, auch seiner Power, Physis, das war der Wahnsinn. Deswegen, das kennen ja viele Leute nicht von ihm, aber das war für mich nur vom Spielverständnis her der Spieler, mit dem ich am allerbesten zusammengespielt habe. Und
Hat man da
den
noch
besten.
Kontakt hinterher?
Ja,
So.
enger Kontakt.
Ja,
Ja,
also meinst
okay.
du, warum der bald bei uns im Podcast kommt? Amara wird das regeln.
Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin.
Verhaftet.
Nein, das kriegen wir hin. Aber der beste Spieler, den ich beobachten durfte, wo du damals schon jeder gesagt hat, okay, das wird klar, das Weltklasse, ist Kevin De Bruyne. Also das ist,
Hätte mich doch gewundert, wenn du einen ganz anderen genannt hättest. Ja.
was der im Training gemacht hat, ganz offen, ehrlich, ist völlig verrückt. Der kriegt den Ball auf links oder rechts, der knallt jeden Ball oben links in, oder rechts oben links in Gübel. Der sieht Bälle, die du gar nicht, die kannst du nicht verteidigen, weil du selber gar nicht erahnen würdest oder sehen könntest. Also eigentlich genau das, was er auch später gemacht hat. Deswegen war es für keinen in Wolfsburg, keinen, glaube ich, überhaupt nur im Ansatz verwunderlich, dass er in Man City so auftritt und der Spieler jetzt über die Jahre gewesen ist, der jetzt ist, weil er einfach so viel besser war, allein vom Kopf her. Und ja, Mann.
Gehen wir weiter. Wir gehen mit drei Fragen, weil ich würde sagen, wie gefällt es dir in Elversberg und hast du noch Draht zum FC Magdeburg, haben wir im Laufe der Folge quasi schon abgearbeitet.
Ja.
Aber welcher Trainer hat dir am meisten gelehrt?
Welcher Trainer hat mir am meisten gelehrt? Da würde ich sagen, Shootout an ihn, ich habe ihn lange nicht mehr von ihm gehört. Oder wir haben uns lange nicht mehr gehört. Thomas Hölzgen von Bayern mit viel Leverkusen. Wo ist der 14 noch damals? Ich glaube, mit Abstand der strengste Trainer, den ich je hatte. Mit aber so einer Klarheit und so einer auch erzieherischen Art und Weise, wo jeder Spieler wir danach geheult haben, als wir aus der Jugend raus sind. Weil er uns so viel mitgegeben hat. Er war so hart zu uns, aber so viel mitgegeben hat, sowohl von Verhaltensweisen, Respekt, Mentalität auf dem Platz und der fußballerischen Seite. Für mich eine der prägendsten Personen, und wenn nicht die prägendste Person im Sport, die ich hatte. Und sehr, sehr dankbar, dass ich das bei ihm mitnehmen durfte. Und wirklich ein Herzensmensch.
Das waren sehr schöne Worte.
Jo.
Schöne Grüße. Und die letzte Frage, das ist die spannendste. Was ist dein Favorite-Anime und wie kommt es, dass du so ein großer Anime-Fan bist?
Aha.
So, das ist eine schwierige Frage. Da kann man immer schön auch die Leute bringen. Was ist mein Lieblingsanime? Fange ich mal so an. Ich würde sagen, grundsätzlich ist es, glaube ich, von der Nostalgie her ist es Dragon Ball.
Dragon Ball, hätte ich jetzt auch gesagt. Sehr gut.
Wenn es um grundsätzlich, wo ich sage, es ist wirklich der beste Anime, für mich einer der besten, ist es Naruto, will ich fast schon sagen. Ich finde One Piece aber auch sehr weit, aber ist ja noch nicht fertig. Ich könnte noch fünf andere aufzählen.
Ja.
Es gibt Hunter x Hunter, es gibt Attack on Titan, es gibt also wirklich sehr viele. Für mich momentan der beste ist My Hero Academia. Und den letzten, ich geguckt habe, To Be Hero X. Falls ihr auch beide gucken solltet, und Musanti, bitte guckst hier an, das ist ein Masterpiece, Storytelling, Animation, Wahnsinn.
Okay, ich bin gespannt.
Ja, Mann. Ansonsten, wie ich zum Anime gekommen bin, ich glaube, es hat uns ja alle irgendwo begleitet, schon von Kind auf.
Ich bin früher von der Schule nach Hause, habe mich vor den Fernseher gesetzt und dann lief erstmal Dragon Ball. Das waren die ganz Alten. Ne? Die ganz Alten, wo der kleine Son Goku da noch mit dem Schwänzchen rumgelaufen ist hinten und so. Also richtig geil.
Genau so war es.
Ich hab sogar immer noch einen Ohrwurm von dem Lied. Finde deine sieben Dragon Balls.
Ja.
Und deine Wünsche werden wahr.
Nice. Ja. Bei mir war es eigentlich ähnlich. Damals bist du von der Schule gekommen, Anspann, hast du noch auf Bokito TV bei RTL 2.
Jo, stimmt.
Animes gesehen, Detective Conan, One Piece, Digimon, Pokémon. Und dann irgendwann war es um 19.05 Uhr auf Tele 5, lief Dragon Ball.
Jo.
Immer nach dem Training nach Hause kommen, Mama, muss schnell nach Hause, ich will noch Dragon Ball gucken.
Und das hat sich aber irgendwann bin ich da ja ausgestiegen. Ne? Ich glaube, nach Dragon Ball Z bin ich ausgestiegen. Da habe ich auch völlig den Überblick verloren. Wer ist denn jetzt böse? Wer ist jetzt gut? Wer ist jetzt auf der Seite? Wieso ist Piccolo jetzt auf der Seite? Wieso ist, also habe ich irgendwann bin ich ausgestiegen, tatsächlich.
Ja, ich glaube, das ist normal. Ich glaube, das war einfach bei mir in der Internatszeit dann damals in Wolfsburg. Da hat es ja auch noch viel Zeit dann für dich irgendwann. Und dann hast du halt auch durch deine Kollegen wieder ein bisschen mit Animes angefangen. Und dann hat sich das bis heute durchgezogen. Und ich glaube, du wächst halt auch einfach damit, gerade mit so einem Anime auch wie One Piece jetzt. der bis ja. heute noch jede Woche eine neue Folge bringt. Und ja, Anime ist was ganz Besonderes. Bringt viele Emotionen mit, Lehren auch irgendwie übers Leben mit, die so normale Serien vielleicht nicht so für dich transportieren können. Und hat natürlich auch noch viel Nostalgie mit dabei aus der Jugend. Und ich finde es einfach ein super Ausbruch aus dem Alltag. Und ja, Mann, einfach nice.
Ja, vielen Dank. Boah, wir sind eine Stunde 40. Das ist, damit haben wir nicht gerechnet.
Aber
das
ist wirklich Rekord. Überhaupt nicht, ey. Zeit verging so. Das ist toll.
Ja. Es hat wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du so offen warst. Ich hätte zum Abschluss noch zwei Sachen. Und das ist einmal unser Flutlichtgefühl der Woche. Und zwar, Jesko, wir haben es wieder nicht besprochen. Ich habe es einfach mal entschieden jetzt. Letzte Woche wurde das Deutschland-Trikot für die WM veröffentlicht, nächste Woche. Und das Feedback, die Resonanz war so groß. Es gibt dir so einen Nostalgie-Vibe. Es hat Retro-Stil. Es sieht einfach schick aus. Und ich finde, damit sind wir optisch zumindest gewappnet für die WM nächstes Jahr in USA, Mexiko und Kanada, dass wir da mithalten können. Und ich sage, das wird unser potenzielles Weltmeister-Trikot. Daher Flutlichtgefühl der Woche. Mit Zeit El Mala im Sturm. Ja. Da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Wir haben den ja in die Nationalmannschaft geredet hier im Podcast. Ja. Wir haben ja gesagt, der Nagelsmann
hört immer. Hat dir gesagt, der wird Nationalspieler, und dass das dann so schnell wird, ist überraschend. Ich finde das ja super. Ich finde das ja geil, wenn du so junge Burschen hast, dass du die da einfach reinschmeißt. Das machen andere Länder seit Jahren. Da ist es völlig unabhängig davon, wie alt die sind, sondern wenn die cool sind, und die bringen dir halt auch was da rein und die bringen dir da mal frischen Wind rein. Ich finde das super. Ich finde das auch gar nicht kritikwürdig, den einzuladen.
Entweder das klappt oder das klappt nicht, und dann
genau.
Eine Sache noch zum Abschluss. Das ist dann auch die letzte.
Noch eine. Ja, übrigens noch ganz kurz zum Trikot. Meine erste WM, die ich bewusst gesehen habe, war die 1990er WM, und da dieses Trikot ja daran angelehnt ist, beruhigt mich das natürlich auch echt. Ja.
Das Trikot ist brutal.
Guck an. Gib uns ganz kurz, in 30 Sekunden, was ist dein Plan nach der Karriere? After work.
Ooh, what a question. Boah, ich möchte definitiv bis zu meinem Karriereende schon mit einem Plan B oder Plan A für nach dem Fußball selbstständig sein. Am besten mit meiner Frau zusammen oder mit meiner Familie grundsätzlich. Daran arbeitet man schon. Was es wird, was es ist, verrate ich natürlich noch nicht. Ich möchte einfach gerne trotz Arbeit, selbst wenn es so ein Traumdenken ist, so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie verbringen können. Mit dann irgendwann meinen Kindern. Und das ist eigentlich mein Traum, meine Traumvorstellung. Deswegen spielt man noch vor Fußball. Und möchte danach auch etwas zurückgeben können.
Sehr gut zusammengefasst. Super. Und damit ein runder Abschluss. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, euch beiden. Ich denke, wir, Amara, das war so gut. Wir werden uns hier noch öfter hören. Wir werden dich nochmal einladen.
Sehr gerne, sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut, wirklich.
Und euch beiden. Und alles andere besprechen wir im Nachgang nochmal. Vielleicht kriegen wir nochmal ein kleines Gewinnspiel hin. Ich will nicht zu viel anteasern, aber wir sprechen einfach nochmal drüber. Und
weißt du, sag einfach Bescheid, dann machen wir das.
Alright, da ist sehr viel Offenheit. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank an euch. Vielen Dank, Amara. Ja. Ist nicht selbstverständlich. Auch wir wissen das sehr zu würdigen, dass dann ein Profi sich auch so viel Zeit nimmt und so viel erzählt. Auch mal nicht nur, wie war das Spiel und warum habt ihr da nicht gewonnen, sondern eben auch Themen nebenher. Das ist ja auch hier unser Thema in diesem Podcast. Von daher vielen, vielen Dank.
Yes. Freut mich sehr zu hören. Ich danke euch. Ihr habt es ja auch einem sehr einfach gemacht, sehr angenehm. Und ich wünsche euch viel Erfolg. Wir hören uns noch.
Dankeschön. Euch eine schöne Woche. Ich gehe jetzt hier auf dem Schulhof Kinder verprügeln. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao, ciao.